Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Ich bin Radiomoderatorin und Hundetrainerin und lebe mit Cookie, meinem Tierschutzhund, ein Podenco-Mix aus Mallorca zusammen, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und oder diese vermitteln. Und gemeinsam sprechen wir über Chancen und Herausforderungen im Leben mit Tierschutzhunden. Heute treffen wir Nia und Hanno aus Neustadt. Die können sich ein Leben ohne mehrere Hunde an ihrer Seite nicht mehr vorstellen. Und bei Nia hat das alles schon sehr früh angefangen.
Ja, das stimmt. Das war der Eppo. Wir sind nach Amsterdam gefahren mit dem Auto, mit dem R4. Und dort wurde unser Auto aufgebrochen, obwohl wir nur eine halbe Stunde da geparkt haben, irgendwo in der Stadt. Und wir haben dann eine Wette abgeschlossen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Nämlich, wenn ein Tierheim hier um die Ecke ist, holen wir uns morgen Hund, dann sind wir sicherer. Und die Frau, die uns das Bierchen brachte, hat uns dann klargemacht, dass das Tierheim direkt in der nächsten Straße ist. Und so sind wir nächsten Morgen ins Tierheim tatsächlich und wollten da eigentlich nur gucken. Uns war natürlich inzwischen klar, dass das völliger Blödsinn ist, was wir da vorhaben. Und sie holte dann einen Hund raus. Und zwar war das ein französischer Basset. Der war mega lang und dünn. Und der sprang an uns hoch wie nichts Gutes. Und sie wollte ihn dann zurücktun, weil wir dann irgendwo, uns wurde plötzlich klar, Mensch, das geht doch gar nicht. Aber der wollte nicht zurück. Und da haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir den. Und ich weiß nicht mal, ob wir da Geld für bezahlt haben. Ich kann mich an nichts erinnern. Es war völlig unkompliziert. Man muss sich das mal vorstellen. In einem riesen Tierheim Amsterdam. Es war wirklich mega riesig. Und ich war 18. Das heißt, es war 1978. Und man konnte einfach einen Hund mitnehmen als Ausländer, ohne dass die irgendwas von uns wussten. Unglaublich. So, dann kriegten wir irgendwie ein Schreiben mit und da stand drauf, dass der taub ist. Und nun wollten wir ja nach Frankreich zelten. Und wir sind dann los über die Grenzen, wie das alles gegangen ist, ohne Pass und ohne alles. Ich weiß es nicht, aber es war so. Und da wir dachten, er wäre taub, haben wir ihn gar nicht gerufen. Der ist also mit uns zelten gewesen, 3 Wochen lang. Das ging super. Er war immer unterwegs am Jagen, aber er kam immer wieder. Wirklich ein Witz. Und naja, und dann sind wir zurückgefahren und haben uns dann inzwischen erkundigt, was bedeutet eigentlich taub. Das war irgendwas ganz anderes. Also er war natürlich nicht taub, das haben wir nur mit unserer Blauäugigkeit gedacht. Ja, und dann sind wir nach Hause und auf dem Weg nach Hause, irgendwo, keine Ahnung, in Deutschland, rief ich dann meine Mutter von der Telefonzelle an, hab ihr dann gesagt, also wir kommen bald wieder, oh, da freue ich mich. Sagte meine Mutter, ich sage, ja, wir auch und wir bringen einen Hund mit. Na, schrie sie nur ins Telefon, auf gar keinen Fall, dann kannst du ausziehen. Naja, kurz gesagt, die gleiche Antwort kriegten wir von Carstens Mutter und so riefen wir dann noch Tom und Herbie an im Dorf und auch die durften keinen Hund. Tja, nun saßen wir da. Wir kamen freitags nach Hause, sonntags die Sonntagszeitung rausgeholt und es gab in irgendeinem Dorf eine alte Wohnung zu mieten, total billig. Mit 4 Zimmern, wir waren 4 Leute, also haben wir die gemietet und mussten aber den Hund nochmal 4 Wochen in ein Tierheim geben, weil die Wohnung nicht fertig war. Ja, und so ist Apple zu uns gezogen. Das war mein erster Hund. Genau.
Wahnsinn. Und mittlerweile hast du mir gerade noch erzählt, habt ihr mit 20 Hunden hast du zusammengelebt, dein Leben?
Genau, nee, der erste Hund war Alf, das war Hannos Hund. Wir sind seit 89 zusammen und er hatte vorher einen Hund, das war Alf und ich den Apple und danach haben wir 17 Hunde, die haben wir gemeinsam dann ja durch. Wir haben jetzt zurzeit noch 6.
Und woher kommen diese Hunde dann?
Ja, das ging los mit Kuno. Wir waren, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, mit irgendeinem Meerschweinchen von den Kindern oder keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, beim Tierarzt in Heiligenhafen, den ich auch persönlich kannte und ich habe ihm nur erzählt, wir überlegen, einen Hund anzuschaffen und da sagte er auch, dann guckt euch doch mal im Tierheim. Hier, da sind ganz süße gerade, sind Welpen und wir wollten kein Welpen. Und da sahen wir Kuno, der guckte da um die Ecke, so ein großer weißer Wuschel und den haben wir auch direkt mitgenommen. Der war 8 Monate, als wir den kriegten. Der ist leider nur 6 geworden, weil er dann Krebs hatte, also das war ganz schlimm. Der musste eingeschläfert werden. Und dann kam durch eine Freundin eine Bergamasker-Hündin zu uns. Sehr ungewöhnlicher Hund mit langen Rasterzöpfen, die eine Freundin gekauft hatte, irgendwo im Ausland, glaube ich. Und sie konnte den nicht mehr halten. Der war 3 Jahre alt, so ging es eigentlich los. Also zu der Zeit hatten wir immer einen Hund zur Zeit, wie sich das gehört, sag ich jetzt mal. Und dann kam ein Anruf, da hatten wir die Kira schon 2, 3, 4 Jahre, denke ich mal. Da kam ein Anruf von einer Nachbarin in Grömitz, wäre ein älteres Ehepaar. Die haben einen alten Retriever, der war schon, glaube ich, 10 Jahre alt. Der soll ins Tierheim, weil die Kinder sich getrennt haben und so weiter. Und naja, und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, also zu Hanno, du, da muss ich mal hinfahren, wenn ich den irgendwie unterbringen soll irgendwo, muss ich den einmal gesehen haben und Fotos gemacht haben. Handys gab es ja noch nicht. Hanno sagte, den bringst du aber nicht mit. Natürlich bringe ich den nicht mit, habe ich gesagt. Naja, und ich bin da hingefahren, habe mich mit den Leuten unterhalten und Toppi war wirklich ein ja älterer Hund, total nett. Und ich kam ohne Hund nach Hause und Hanno war fast enttäuscht. Wo ist er denn? Und wir sind dann also sofort kehrt gemeinsam dorthin gefahren, weil er hat wirklich gedacht, so wie er mich kennt, den bringe ich direkt mit. Und naja, und dann sind wir hingefahren, haben den geholt. Und das Schöne bei dem, da gibt's auch eine ganz, ganz schöne Geschichte. Toppi hieß der. Und sie sagten uns, der würde total gut hören. Also der kann alle Kommandos, der ist total brav, kann überall ohne Leine gehen und würde kein Essen klauen. Also der ist ein ganz, ganz braver Hund. Und bei uns war es nicht so. Er war alles andere als brav. Er kann keinen Sitz, er konnte gar nichts. Also er hörte nicht, er klaute aus den Taschen raus. Er war eigentlich völlig durchgeknallt. Und dann kriegten wir Besuch von einer Finnin. Und auch der Finnin hat er die Tasche ausgeräumt. Und sie war so sauer, dass sie vor Schreck, wirklich vor Schreck aus Reflex, Irti sagte. Ganz laut, Irti. Und er hörte sofort auf. Und sie hat dann auch aus dem Reflex eigentlich Sitz gesagt. Und auch das konnte er auch, finde ich. Er saß wie eine Eins. Und dann hat sie alle Kommandos, die man so kennt, von Hunden durchgespielt auf Finnisch und alles konnte er. Und dann habe ich in Grömitz angerufen bei dem älteren Ehepaar und nachgefragt, ob die irgendwie was verpasst haben, mir zu sagen. Und dann stellte sich raus, dass eins der Kinder, ich weiß nicht mehr, ob Schwiegerkind oder keine Ahnung, Finnin war. Und die haben mit dem Hund ausschließlich Finnisch gesprochen. Und so entstand bei uns in der Küche eine Riesenliste mit den finnischen Geschichten, also den ganzen Kommandos auch in Deutsch. Und dann haben wir ihn langsam dran gewöhnt, über, dass er dann ganz schnell uns verstand. Und dann wurde er wirklich zu einem ganz, ganz tollen Hund.
Ja, dann hat sich das herausgestellt, was er eigentlich sein sollte. Ein Hund, der gut hört, ne?
Genau, das war total toll. Ja, und dann war ja Kira und also dieser Bergamasker und Toppi hier. Und die beiden haben eigentlich nie was miteinander zu tun gehabt. Die lebten hier so nebeneinander. Hm. Und dann starb Toppi, ja, der war 2 oder 3 Jahre bei uns. Der war ja schon sehr alt für den Retriever, war auch ein sehr großer. Und Kira hat aufgehört zu fressen. Und wir hatten vorher überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass dem das überhaupt, dass sie es überhaupt merkt sozusagen, weil die Hunde nie miteinander irgendwie sichtbar, für uns Menschen sichtbar, was miteinander zu tun hatten. Und Kira hörte auf zu fressen und kein Leckerli, nichts. Und dann hat unsere Tierärztin gesagt, Mensch, ich glaube, sie brauchen einen zweiten Hund. Und so war's. Dann stand in der Zeitung irgendwie ein Hund aus dem Tierheim auch wieder mal. Und das war Buster. Auch ein ganz, ganz großer Hund, ein weißer, auch vielleicht ein Retriever mit drin oder noch irgendwas anderes, wir wissen es nicht. Und angeblich sollte er beißen und deswegen ist er im Tierheim gelandet. Den haben wir dann ein Wochenende zur Probe gehabt, um das mit Kira auszuprobieren. Das klappte super. Und dann haben wir den aufgenommen. Und die wussten nicht, was mit dem vorher los war. Die wussten nur, es hat eine Familie ihn abgegeben. Anscheinend hat er das Kind gebissen. Mehr wusste das Tierheim nicht. Nächsten Tag rief meine Freundin an und sagte, Mensch, wie ist das? Habt ihr schon einen Hund? Ich sage, ja, gestern gerade. Ach, so ein Ärger. Ich hätte euch jetzt einen vermitteln können, und zwar, der heißt Buster, der wohnt in Eutin und der wird ganz, ganz schlimm drangsaliert. Der kriegt einen Sack über den Kopf, wenn er bellt, und wird gehauen, und das ist alles ganz, ganz schlimm. Das hat sie zufällig durch eine Arbeitskollegin erfahren. Kurz gesagt, das war der Buster. Das haben wir dann im Tierheim nachgefragt, ob der aus Eutin kam, und so haben wir die Geschichte von ihm gehört. Das war fantastisch, weil er Ja, den konnte man nicht von oben, also gar nicht, nicht mal eine kleine Handbewegung über den Kopf machen, dann war der völlig fertig. Also der war wirklich, das war ganz schlimm bei dem. Und wir wussten jetzt Gott sei Dank den Grund. Und dieser Hund hatte nicht mehr gebellt. Der hat nie gebellt. Wir hatten fast den Eindruck, der war gebrochen.
Na gut.
Der hat einfach nicht gebellt. Und man hat immer so das Gefühl gehabt, wenn er ans Zaun ging und Leute vorbeikamen oder so, dass er vielleicht bellen möchte. Man hatte richtig so ein Gefühl, aber er hat es nicht getan. Und das war ein ganz toller Hund. Man durfte ihn nur nicht auf den Kopf fassen. Das fand er doof. Dann hat er hat nicht geschnappt, aber er hat die Ohren angelegt. Man sah, es ist nicht gut. Und das haben wir natürlich dann gelassen. Wir hatten ja auch Kinder zu der Zeit.
Eben deshalb finde ich es auch erstaunlich, dass ihr euch für Buster entschieden habt, wenn ihr wusstet, dass er auch mit Kindern
Aber
Schwierigkeiten.
wir haben ein Gefühl gehabt, dass das gut geht. Also das hatten wir bei all unseren Hunden. Unsere Hundetrainerin sagt immer, ihr habt einfach ein Gefühl dafür, weil wir hatten auch noch nie Probleme untereinander mit den Hunden.
Genau, das ist ja auch die Frage, wenn man jetzt mehrere Hunde hat, ob die zusammenpassen, ob die sich eigentlich mögen, weil die können das ja nicht entscheiden. Das entscheidet ja in der Regel der Mensch, ne?
Ja, genau. Da komme ich gleich zu, weil gleich wird es spannend mit den
Oh ja.
größeren Rudeln.
Erzähl weiter.
Aber genau, aber Buster, das würde ich gerne zu Ende erzählen, weil
Ja.
Buster hat, wie gesagt, aufgehört zu bellen und wir hatten hier eine Tierärztin damals auf dem Dorf, die hat dieses Tierheim betreut und der lag ganz viel an diesem Hund, weil sie auch sagte, das ist ein ganz toller Hund, der einfach ja falsch behandelt wurde. Der war nämlich 4 Jahre vorher in dieser Familie und plötzlich kriegten die ein Kind und da musste er raus. Er hat nur noch draußen gelebt. Das war also eine Katastrophe. So, jetzt war dieser Hund bei uns, weiß nicht wie lange, 3, 4 Jahre vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau. Und wir mussten nach Schweden zu einer Beerdigung, bevor wir fuhren. Da ging Buster ans Zaun und da kam eine Freundin und da hat er das erste Mal gebellt. Also nicht bösartig, sondern einfach gebellt. Das war nach diesen 3, 4 Jahren hat er endlich wieder so viel Vertrauen gehabt, dass er bellen durfte. Das war für uns natürlich wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja, und leider ist er dann, ich glaube, es war ein Wochenende später, durch eine Magendrehung, als wir in Schweden waren. Das war ganz furchtbar. Da ist er gestorben.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja,
Gerade
das
wo
war,
das dann passiert war, dass er sich öffnen konnte.
genau, das war für uns so dramatisch. Und wir waren in Schweden das Wochenende, wie gesagt, zu einer Beerdigung. Und ich weiß noch wie heute. Wir waren bei Lasse, der war uralt. Lasse war 85 oder so. Und wir weinten, wie nichts Gutes. Wir kriegten uns nicht wieder ein, Hanno und ich, in dieser Scheißkirche. Dann kam die Frau von dem Mann an und nahm uns wirklich ganz doll in den Arm und sagte, ich wusste gar nicht, dass ihr so meinen Lasse so gern gehabt habt, dass ihr so viel weinen müsst. Und ich habe immer nur gedacht, oh, wenn die wüsste, wir weinen hier die ganze Zeit um Basta. Das war wirklich, ja, war ein bisschen makaber, aber so war's. Ja, und dann hatten wir Kira, ja, wieder, Basta ging, also Kira lebte ja noch. Und dann mussten wir wieder einen Zweithund haben. Und dann kam ein Bernardiner. Wir wollten immer schon mal einen Bernardiner haben, den haben wir aus Köln geholt, der war irgendwie angebunden an der Straße, wohl über Tage. Da haben wir über so eine Bernardiner-Nothilfe. Und dann sind wir da einfach hingefahren nach Köln und haben den abgeholt, fertig aus. Ja, das ging auch gut. Kira und Benno kamen bestens miteinander klar. Und durch Benno haben wir den ersten Hundepsychologen dann, oder überhaupt, Hundeschule nützte nichts, der schnappte. Nach allem, was hier aufs Grundstück kam, haben wir auch hingekriegt. Das dauerte vielleicht 2, 3 Wochen. Dann war das erledigt. So,
Hat
und
euch
dann
Kira dabei geholfen?
Kira, nee, auch da war das so, dass Kira eher, würde ich sagen, wieder so war, da war einfach ein Hund und dann war gut. Wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, war der verunsichert, weil der war angebunden an der Hauptstraße, wohl über Tage. Und wir wissen einfach nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Der war jetzt in so einer Pflegefamilie, die uns nichts sagen konnten. Das ging nachher aber gut. Er war auch so ein Hund, der ging gerne aufs Bett und man kriegte ihn nicht wieder runter. Der knurrte und also er war schon auch nicht ohne. Aber auch da hat die Zeit tatsächlich, also das Vertrauen, das gebracht. Wir haben gar nicht viel gemacht. Also schon klare Anweisungen und so, dass es klar war, dass wir das Ruder da in der Hand haben, das schon. Aber wir haben ihm Zeit gegeben und das hat sich auch bewährt. Also er ist nachher ein ganz, ganz entspannter Hund geworden. Und dann war ich in Andalusien, meine Tochter besuchen. Und die Lotta war über längere Zeit in Andalusien, weil sie da ein Praktikum mit Pferden gemacht hat und hat da natürlich, wie man sich vorstellen kann, Begegnungen mit Hunden gehabt. Ich habe sie dann besucht und habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Podenco gesehen. Und den fand ich grottenhässlich zu der Zeit. Ich habe noch nie einen Hund gesehen mit so einer langen Schnauze.
Ach Mensch.
Ja, inzwischen sind es unsere Lieblingshunde natürlich schon lange Jahre. Aber so, das war der erste Eindruck. der lebte da in den Dünen in so einem Wald und ich habe ihn da irgendwie angefüttert. Und Lotta sagt, oh, da, ja, mal schauen, wie das die nächsten Tage wird. Kurz gesagt, es kam dann eine Zeit später, ich war schon wieder in Deutschland, ein wunderbares Gedicht, was meine Tochter mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Und dieses Gedicht handelte davon, einem traurigen Hund, der kein Zuhause fand. Also kurz gesagt, vielleicht geht ja sein Traum in Erfüllung. Ich wusste, als ich das Gedicht bekam, dass ein Hund kommen wird. So kam es dann auch. Lotta schrieb ein paar Tage vorher, ich bringe einen Hund aus Spanien mit, ich kann nicht anders. Und ich wusste natürlich sofort, es wird Chupito sein. Und Chupito kam mitten in der Nacht. Wir haben sie dann in Hamburg am Flughafen abgeholt. Kira kam super mit Chupito klar, Chupito auch mit Kira. Und Chupito hat anscheinend noch nie so einen großen Hund wie unseren Bernardiner gesehen und bellte den ununterbrochen an. Ununterbrochen heißt, ich glaube, es ging über 2 Tage. Hanno, ist das korrekt? Ja, er nickt. Wir wussten uns nicht mehr zu helfen und haben ihn irgendwann ins Badezimmer eingesperrt, weil wir nicht mehr konnten. Es war wirklich anstrengend natürlich.
Das glaube ich.
Und dann haben wir aber ihn rausgeholt, als er aufhörte. Und ich glaube, wenn ich das so überlege, ich glaube, damit war das erledigt. Chupito war auch ein sehr sensibler Hund. Und dann, kurz gesagt, die beiden wurden Best Friends. Chupito hatte höllische Angst vor Regen zum Beispiel. Der buddelte sich ein, der kroch unter Autos. Und wenn es ganz hart kam, stellte er sich unter Benno und Benno blieb stehen.
Toll.
Und er schlief auch im Bauch von Benno. Also das muss man wirklich sagen, da haben wir viele, viele Bilder von. Das waren wirklich beste Freunde. Das ist wirklich verrückt. Ja, und dann kam Pablo. Ich würde sagen, der schwierigste Hund, den wir je hatten. Den hatten wir 9 Jahre lang. Und zwar ist Lotta wieder in Andalusien gewesen. Und zwar diesmal nicht wegen der Pferde, sondern wegen dem Tierschutz. Weil sie hatte über Chupito Kontakt zu Rita Terana, die war damals sehr bekannt, das ist eine Schweizerin, eine ältere Dame, die in Andalusien, in Conil, lange Jahre schon Tierschutz betrieben hat. Die hat Lotta kennengelernt durch Chupito, weil sie ihr geholfen hat, Chupito nach Deutschland zu bringen, ne? Also um alles da in Ordnung zu bringen und so. Dann ist sie bei Rita gewesen und die sind dann rumgereist, haben Hunde eingesammelt. Unter anderem kam sie auch nach Cadiz. Cadiz war damals die schlimmste Tötungsstation Spaniens, kann man fast sagen. Das war die erste, das hat Rita uns hinterher erzählt, die erste, die wirklich von der Öffentlichkeit oder von der Regierung geschlossen wurde, weil die so grausam war. Da war meine Tochter dann mit Rita, um Hunde rauszuholen und unter anderem, ich hatte ihr vorher gesagt, bring bitte nicht noch einen Hund mit, dann haben wir ja schon 4, das geht nicht, das schaffen wir nicht. Und sie hat sich auch dran gehalten. Aber sie hat Fotos mitgebracht aus der Tötung. Also sie hat ein Foto gehabt, da war Pablo drauf, der saß hinten an der Wand geklatscht mit gesenktem Kopf, das war eine kleine Brake mit ganz langen Ohren und saß mit einem gesenktem Kopf an der Wand gepresst und es war der einzige Hund, der nicht nach vorne kam. Ich habe 5 Nächte von dem geträumt. Ich konnte da nicht wieder aufhören, von dem zu träumen. Und dann habe ich gesagt, Lotta, versuch alles, dass dieser Hund hierher kommt. Und dann hat Lotta, ich konnte kein Spanisch, hat dann telefoniert und dann hieß es, dass der schon getötet ist. Das war ganz schlimm. Also das war so schlimm. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Du bist doch erst 2 Tage hier. Naja, Gott sei Dank, die Rita, die dann auch wieder involviert wurde, ist dann dorthin gefahren oder hat da angerufen, das weiß ich nicht. Und dann stellte sich raus, dass es eine Verwechslung war. Also dieser Hund lebte noch und sie hat ihn da rausgeholt.
Gott sei Dank.
Ja, genau. Und dann musste das aber über eine andere Organisation, die wir gar nicht kannten. Da war der nämlich schon auf deren Seite. Es war alles ganz, ganz kompliziert, aber ich habe gesagt, wir machen so lange, bis wir diesen Hund haben. Und dann bin ich mit einer Freundin nach Hannover gefahren, zum Flughafen, um ihn abzuholen. Und meine Freundin, das weiß ich noch wie heute, sagte mit einmal zu mir, als wir da warteten, sag mal, was ist denn mit dir los? Ich wusste gar nicht, was sie meinte. Ich habe gezittert, dass sie meine Hand beruhigen musste. Und dann sagt sie, was ist denn los? Ich sage, ich bin aufgeregter als vor der schlimmsten Prüfung. So habe ich mich auf diesen Hund gefreut. Und das wurde auch mein Herzenshund. Also wirklich, es war ja ein ganz, ganz süßer Hund, aber hoch traumatisiert. Ja, der kam und Chupito sollte eigentlich, also der war ja nun auch bei uns, Benno war bei uns und Kira. Und Chupito sollte eigentlich jetzt mit nach Kiel gehen zu meiner Tochter, weil sie da anfing zu studieren. Also die zog aus und sie wollte natürlich Chupito mitnehmen. Das ging nicht. weil Pablo, also eine Zeit lang hat sie es gemacht, aber Pablo ging nicht raus ohne Schuppito. Schuppito war sein Leithund offensichtlich und Lotte hat dann wirklich schweren Herzens Schuppito bei uns gelassen, damit Pablo den richtigen Partner hat. Das war schon verrückt. Pablo war höchst kompliziert. 9 Jahre war der bei uns. Man kann sagen, wir konnten keinen Besuch kriegen. Nicht, weil er gebissen hat, sondern weil er gebellt hat und nicht wieder aufgehört hat. Es war ein ganz, ganz, ganz verunsicherter Hund. Der hatte einfach Angst. Und wir waren in, ich glaube, 4 Hundeschulen. Alle haben gesagt, er ist dominant. Und wir wussten aus dem Gefühl heraus, dass es Quatsch ist. Der ist nicht dominant, sondern er würde gerne alles regieren, weil er Angst hat, um die Kontrolle zu behalten. Das war unser Gefühl. Und wir sind dann die letzte Hundeschule. Und da haben wir auf eine Hundetrainerin oder sind auf eine Hundetrainerin gestoßen, die Wiebke Schau, die ich nur jedem empfehlen kann, die ganz viel Erfahrung mit Rudel hat. Und die sah unseren Pablo, wir kamen da mit dem Rudel, und sah ihn nur und hat gar nichts mit ihm gemacht und sagte, dieser Hund, das ist ein totaler Angsthund, da werden wir nicht mehr viel machen können. Und sie hatte recht. Und das fand ich toll. Und sie hat uns das alles erklärt und meine Theorie oder unsere Theorie, dass der einfach nur traumatisiert war und einfach, ja, da kam er nicht mehr raus, weil er wahrscheinlich als in der Prägungsphase, denke ich mal, traumatisiert wurde. Ja, war nicht zu machen.
Wie hat sich das denn im Alltag gezeigt?
Ja, der war so spielverrückt, also fast süchtig, kann man sagen. Das Schlimmste war eigentlich dieses Bellen. Wenn hier zum Beispiel, sag ich mal, als Beispiel ein Handwerker kam, wir mussten den in eine Kiste sperren, das ging gar nicht anders. Der hat gebellt, hat aber auch noch mindestens 4 Stunden danach gebellt. Und zwar ist er den ganzen Weg nachgegangen, wo die überall gestanden haben, wo sie waren. Der hat einfach nicht mehr aufgehört. Und das war wirklich anstrengend. Und er war auch nicht ohne, wenn er unterm Tisch saß. Und wir haben es natürlich vermieden, ist ja klar. Aber wenn mal die Situation kam, wir waren irgendwo zu Besuch, wir konnten ihn eigentlich auch überall mitnehmen. Aber wir mussten vorher immer sagen, also greif nicht unter den Tisch oder mach das nicht, weil dann hat er auch geschnappt. Also er war wirklich schwierig. Ich würde sagen, es war der schwierigste Hund, den wir bisher hatten.
Aber trotzdem der Herzenshund.
Und trotzdem der Herzenshund. Das ist irre. Und alle liebten ihn. Also auch im Hundewald war er beliebt, weil er eben so spielverrückt war. Der hatte eine extrem gute Nase. Wir wollten auch, ja, hatten wir mal vor, so ein Mentrailing oder sowas zu machen, aber das wäre gar nicht denkbar gewesen, weil der hyperaktiv war. Der war so drüber, der hieß auch immer Flummi im Wald oder Supergrubi. Er war immer in Gange. Der kam einfach nicht zur Ruhe.
Auch nicht zu Hause, wenn ihr auf dem Sofa gesessen habt, dass du dann gemerkt hast, jetzt entspannt.
Mhm. Ja, aber erst nach Monaten. Also die ersten Monate, also wegen ihm haben wir das erste Mal im Leben eine Kiste angeschafft, weil der kam gar nicht zur Ruhe, auch nachts nicht. Der schlief einfach nicht, der war immer in Gange. Bis meine Tochter sagte, Mensch, lass uns doch mal eine Kiste anschaffen. Und das haben wir auch gemacht. Und da mussten wir noch Decken drüber legen, dass es wirklich dunkel war. Und da ging er rein. Die war dann immer auf, die stand hier im Wohnzimmer und da kam er auch zur Ruhe. Später nicht mehr, das waren vielleicht die ersten 1,5 Jahre. Nachher war er ganz normal mit auf dem Sofa, mit im Bett und so weiter. Aber wie gesagt, dieses Bellen und diese fremden Menschen, das hat nie aufgehört. Der Einzige, den er akzeptiert hat, war mein Vater, der eigentlich nie Hunde hatte, aber den mochte er. Zu dem ging er hin, wir konnten ihn ja auch nirgends hingeben, das ging auch nicht, aber zu meinem Vater konnten wir ihn geben, auch über Nacht.
Das ist ja echt auch verwunderlich manchmal, ne?
Das ist total verwunderlich. Ich weiß noch, das ist jetzt ein bisschen, ja, schweift jetzt ab, aber ich finde das ganz interessant, weil als mein Vater starb, das ist jetzt 10 Jahre her, da war Pablo schon lange nicht mehr da, da hat mein Vater im Sterbebett erzählt, weil wir kamen dann auf Hunde, weil er sagte plötzlich, kannst du mal einen Hund mitbringen? Ich habe ihn gepflegt zu Hause bei sich und dachte, wenn ich jetzt einen Hund mitbringe, ist es störend. Mein Mann brachte dann Schuppito. Und dann weinte mein Vater und dann kam er mit einer Geschichte rausgerückt. Das war sehr interessant. Und zwar, dann hat er als Kind in dem Krieg wohl einen Hund gefunden und den musste er wieder zurückbringen, also auf die Straße, und hat das wohl so verdrängt, dass er mir das nie erzählt hat. Und ich habe mich gewundert, warum ich auch schon als Kind immer einen Straßenhund haben wollte, obwohl ich noch gar nicht wusste, dass es Straßenhunde gibt. Das heißt, der hat mir da irgendwas weitergegeben, unbewusst. Ja, und ich war so glücklich, dass sich das aufgeklärt hat. Und er hat dann geweint und war völlig aufgelöst. Und ich war ihm so dankbar, dass er mir diese Geschichte erzählt hat. Weil da wurde für mich alles rund. Ich hatte plötzlich eine Antwort auf meine, ja, Fragen, sag ich mal. Also Hanno sagte dann auch damals, das weiß ich noch wie heute, dass ihm aufgefallen war, wenn wir irgendwo hinfuhren auf der Autobahn. Ich habe auf jede Raststätte geguckt, ob ich einen Hund sehe, der irgendwo angebunden ist. Aber ich wusste nie, warum. Und ich glaube, das war die Antwort. Verrückt. Also das finde ich sehr verrückt.
eine schöne Geschichte irgendwie, dass es
ja,
eine dass, schöne dass Geschichte. Das so weitergegeben wird und dass
ja,
genau. du das dann praktisch realisiert hast, was er nicht konnte aufgrund der
was Umstände. Er nicht, genau, und er konnte das nie erzählen, weil ihn das so traurig gemacht hat. Mhm. Und das war auch die Antwort, warum ich nie einen Hund durfte. Das hat er nämlich nicht ausgehalten. Der war auch traumatisiert offensichtlich durch diese Geschichte. Also ich fand es mega spannend und bin ihm da echt dankbar für.
Ach Mensch, Pablo. Ja. Und gab es dann nie irgendwie auch Diskussionen, Mensch, Pablo, das ist so schwierig mit ihm. Gibt es nicht doch eine andere Lösung für ihn, dass er sich woanders vielleicht wohler fühlt? Oder was man ja manchmal auch so hat, dass man an sich zweifelt, wenn es schwierig wird.
Haben wir oft. Wir haben auch Schupido, der hat ja alles kaputt gemacht zum Beispiel. Also wirklich alles. Wir hatten gerade ein Sofa beziehen lassen und das war, glaube ich, 3 Wochen alt. Und dann hat er das auseinandergenommen. Da haben wir auch manchmal in der Küche gesessen und geheult. Was haben wir uns da eigentlich geholt? Aber das waren immer alles nur Phasen. Und mit Pablo, na klar, haben wir auch zwischendurch gedacht. Aber mehr haben wir gedacht, Gott sei Dank bist du bei uns gelandet, weil wir nicht aufgeben. Also das war schon klar, dass wir den nicht wieder weggeben können. Also ich hätte den nie im Leben wieder weggegeben. Natürlich war das oft total verzweifelt. Das war richtig furchtbar teilweise. Aber wie gesagt, zwischendurch immer wieder toll. Und im Rudel kam er gut klar. Ne, nachdem er Benno einmal den Bernardiner angegangen ist, gleich am Anfang, als er kam und gleich Benno stand da wie eine Eins, hat sich gar nicht geregt, also völlig souverän, hat er gemerkt, okay, da kann ich nichts werden und dann war gut. Da hat unser Rudel wirklich einiges getan. Und da stellten wir dann ja auch fest, wie gut das ist, so ein Rudel zu haben, wie die untereinander, was die machen, ja.
Das stimmt, man muss es nur auch immer im Blick haben, denke ich, ne, dass sich da nicht irgendwas vielleicht entwickelt, genau. Was man gar nicht gerne haben möchte. Gab es das auch?
Nee, eigentlich nicht. Gab nie irgendwie eine Beißerei unter den Hunden oder so. Haben wir nie gehabt, mit keinem.
Gab es dann so Reaktionen von außen, die euch entweder weitergeholfen haben oder wo ihr auch dachtet, Mensch, das können wir jetzt gerade nicht gebrauchen, wenn jetzt zum Beispiel Pablo gebellt hat und das ist dann hieß von außen, na, mit dem kommt ihr nicht klar. Sowas gibt's ja auch.
Nee, eigentlich auch nicht, weil er so ein Süßer war. Es war eher so, dass wir Freunde verloren haben, so die nicht mehr kamen. Das war schon so, ja. Aber auch nicht nur wegen Pablo, sondern auch, weil es waren dann ja schon 4 Hunde und es wurden immer mehr. Da hat sich schon viel verändert. Wir haben das Glück, dass wir in der Nähe von Scharbeutz wohnen und da gibt es einen riesigen Hundeauslauf, 18 Hektar groß, hoch eingezäunt.
Ach, großartig.
Mein Mann fährt da täglich hin mit dem ganzen Rudel und da haben wir neue Freunde gefunden.
So ist das mit Hunden, ne? Man lernt ganz neue Leute kennen. Wirklich, genau, es entstehen genau. Herzensfreundschaften auch.
Genau.
Aber gut, wenn er eingezäunt ist. Mit einem Podenco in einem uneingezäunten Gebiet ist manchmal schwierig.
Genau.
Ja, Mensch, Pablo, und dann blieb es ja nicht bei ihm. Dann kamen ja doch noch mehr, ne?
Dann kam tatsächlich, da war Schupito auch noch da. Dann kam als nächstes Zara und Galliano. Benno, der kam zu uns, da war er 6 Jahre alt und wurde 10. Also das muss ich auch noch erzählen. Benno kippte immer um, auch im Hundewald. Und ich hatte damals noch kein Handy. Und das Verrückte war, wenn der irgendwo lag, Schupito hat ihn immer gefunden und er stand auch wieder auf. Das war aber der Vorbote für eine Erkrankung. Und er war dann, ja, ich sag mal, 2 Jahre noch vielleicht bei uns. Und dann kriegte er ein Vestibularsyndrom und lag hier auf der Terrasse. Und es war klar, dass er nicht mehr hochkam. Also er hatte den ganzen Vormittag seinen Kopf nicht mehr heben können. Wir haben die Tierärztin angerufen, die auch unsere Hunde kannte. Und dann kam sie und sie sagte auch, ja, sie hat auch das Gefühl, es ist soweit. Es war mit Benno schon ein paar Mal soweit, aber diesmal war es soweit. Wir waren so unsicher, die Tierärztin auch. Ich sehe es noch heute vor mir. Wir haben so ein Eckhaus und da lag er praktisch in der Ecke auf der Terrasse unterm Dach. Und es tat sich nichts mehr. Die Tierärztin kniete vor ihm und ich saß vor ihm und wir haben dann diskutiert, ja, soll er wirklich eingeschläfert werden? Das war ganz schrecklich. Dann hat uns einer unserer Hunde, nämlich Schupito, uns die Entscheidung abgenommen. Und zwar kam Schupito aus dem Schlafzimmer. Wir haben das nie wieder so erlebt. Der kam wirklich in Zeitlupe. Man muss es so sagen. Ich sehe auch das noch genau vor mir. Ja, richtig mit dem Kopf so leicht nach unten geneigt. Durch die Küche und ging auf die Terrasse zu Benno, guckte Benno an und Benno hat wirklich einmal noch seinen Kopf gehoben. Und die sind Nase an Nase gestupst. Die Tierärztin saß da, die hat geweint vor Rührung. Schupito drehte sich um, Benno legte den Kopf wieder zurück. Schupito dreht sich um, geht zurück den Weg und legt sich in das Körbchen, wo die immer zusammengelegen haben. Kann man sich das vorstellen?
Das ist heftig, ja.
Das war heftig, aber auch so rührend.
Ja.
Und da sagt die Tierärztin, ja, das war gerade hier eine ganz klare Verabschiedung. Ist das irre oder was?
Ja.
Wahnsinn, ne?
Ja, ich habe auch gerade Tränen in den
Ja,
Augen. Das ist
das
echt
war aber so,
sehr
das war
berührend.
unglaublich. Ja, und so ging dann Benno von uns.
Ja, das war aber auch ein langer Begleiter von euch, ne? In 10 Jahren,
Nee,
wie
der,
er
den
alt
hatten wir mit
geworden ist.
sechs, nee, nee,
Mit
ja, genau,
sechs.
aber mit sechs haben wir ihn aufgenommen, genau, 4 oder 5 Jahre. Wir haben ja öfter alte Hunde aufgenommen, die werden immer älter nachher, und da kamen noch ein paar ältere.
Ich glaube, dass der euch auch ein wichtiges Stück begleitet hat, ne?
Ja,
Mit Kira und auch mit Schupito und Pablo. Für die war er
das,
sehr wichtig.
genau, ganz besonderer Hund, weil der eben auch so souverän war. Aber wir hatten Glück. Es kam dann eine ganz extrem souveräne Hündin zu uns, die Farah. Farah war auch ein Podenco, war der Podenka. Und zwar Waldfreunde von uns, die auch ein Podenco, glaube ich, hatten die Farah als Pflegehund. Und es klappte bei denen nicht. Und sie besuchten uns mit Farah und ihrem Podenco. Und wir haben einen Garten und dann kamen die rein und Farah legte sich sofort an einen bestimmten Platz und entspannte. Und dieses Pflegeherrchen oder Guido hieß der, der sagte sofort, wieso legt Farah sich hier so entspannt hin? Das macht die bei uns nie. Und dann guckte der Guido uns an und sagte, was meint ihr? Wollen wir mal den Verein anrufen, ob der nicht bei euch besser aufgehoben ist? Naja, kurz gesagt, wir haben Farah gleich da behalten. Und kriegten dann tatsächlich Kontakt sogar. Farah war eine Hündin, wo wir einen Kontakt wussten, nämlich in Spanien, eine Frau Reinicke, die eigentlich eine Deutsche war und ausgewandert ist, und die hatte Farah auf der Straße gefunden und musste aber jetzt, nachdem ihr Mann starb, den Hund abgeben, weil die Wohnung keinen Hund erlaubte. Und so kam Farah überhaupt nach Deutschland. Und zu der hatten wir die ganzen Jahre, wo wir Farah hatten, auch Kontakt. Das war richtig toll. Die war sehr interessiert auch. Und Farah war eine extrem souveräne Hündin. Die brauchte nur den Kopf heben. Zu der Zeit haben Pablo und Chupito immer für die Verrückten gespielt. Wir haben immer gedacht, das ist Spiel. Heute wissen wir, dass es gar nicht unbedingt Spiel war, sondern hier, wer gewinnt, sozusagen. Die haben da rumgetobt bis zum geht nicht mehr. Ob das im Wald war oder hier im Garten oder in der Wohnung. Und an dem Tag, wo Farah kam, hat Farah nur das Köpfchen gehoben, ja, und die haben aufgehört. Und das war's. Das kommt mir hier nicht in Frage. Und
Alles
so
klar.
hat's, und so haben wir da auch wieder ganz viel gelernt. Also das war einfach toll. Genau.
Ja.
Das war die Farah. Die war auch schon älter, als sie zu uns kam, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Die war auch bestimmt schon 6, 7, ne? Genau. Ich glaube, ja, ungefähr. Weißt du was, Bianca? Wir haben 21 Hunde gehabt. Ich habe zwei vergessen. Carlo habe ich nicht dabei und Gott, oh Gott, und Fina. Mein Gott. Das ist unglaublich. So kannst du doch, Bianca. Das ist ja
Ich
sehr
kann, ich bin
cool.
total fasziniert und höre dir so gern zu. Das
Ach,
ist
wie
schön.
schön, weil man hat ja selber das Gefühl, dass ich viel, viel zu viel rede, aber das ist
Nee,
nun mal eine
jeder Hund
Geschichte, ne?
hat seine eigene
Genau.
Geschichte und es ist toll, wenn du sie erzählst.
Ja, schön. Und zwar konnten wir gar nicht mehr so gut wegfahren. Das ging da ja schon los. Wir konnten nicht mehr so gut Urlaub machen oder irgendwo hinfahren, weil so viele Hunde waren. Und dann sind wir mit einer Frau, die, ja, die hatte damals einen Verein, wo die Fahrer eben herkamen. Die hatten Hundeplatz gemietet für eine Woche. Wir hatten also ein altes Wohnmobil. Wir waren, glaube ich, 3, 4 oder 5 Familien, jeweils mit mehreren Hunden. Insgesamt, sagte Hanno, gerade 26 Hunde auf diesem Platz. Und wir haben Urlaub auf einem Hundeplatz gemacht.
Das ist großartig.
Ja, genau. Wir haben also so einen Hundeplatz gemietet für eine Woche, hoch eingezäunt, und da haben wir Urlaub gemacht. Wir konnten einfach endlich mal Urlaub machen. Wohnmobil auf, Hunde raus, weil ja hoch eingezäunt. Diese Frau von dem Verein, die hatte 16 Hunde dabei. Natürlich ganz viele Pflegehunde. Ich fand es wirklich zu viel. Also das war ganz klar, weil sie war überfordert. Ich fand auch teilweise waren die Hunde überfordert. Aber egal, sie hatte Carlo dabei. 5 Monate ungefähr war er. Carlo hatte ein behindertes Bein. Und zwar hatte er eine offene Pfote, die immer blutete und hatte überhaupt keine Muskulatur mit seinen 5 Monaten. Er konnte eigentlich sein Geschäft kaum machen, weil er gar nicht hinten hochkam. Und dazu kam noch, wenn die morgens da fütterte, da hat diese Frau immer einen riesen Eimer aufgestellt und alle Hunde kamen dann an, wollten fressen und Carlo hat irgendwie nie was abgekriegt. Und Carlo, das war echt wirklich verrückt, der kam immer zu Hanno. Hanno saß da immer ganz gemütlich vor seinem Wohnmobil. Wir sind dann da rumgelaufen, die Hunde haben gebuddelt und Carlo kam immer zu Hanno, saß auf dem Schoß mit seinen riesen Ohren, der hat extrem riesige Ohren, ist auch ein Podenco-Mix und wenn denn diese Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ihn gerufen hat oder so, hat er sich unterm Wohnmobil bei uns versteckt. Also war klar, der geht mit.
Ja.
Alles geregelt. Ja, könnt ihr haben. Könnt ihr mitnehmen.
Ja.
Vertrag fertig gemacht, keine Ahnung. Ja,
und hat er gut angestellt, der Carlo. Sehr
gut. Das hat der Carlo richtig gut angestellt. Er ist mega, also ist ein ganz, ganz toller Hund. Das wurde der Herzenshund von Hanno, kann man so sagen. Das war wirklich toll. Ja, so kam der zu uns und dann sind wir mit dem Wohnmobil zurückgetuckert. Wir hatten so einen Uralteil, der nur 80 fuhr und da ging der Reifen kaputt unterwegs. Oh. Wir haben immer aufgepumpt und der ging immer wieder platt. Und dann sind wir im Stockduster im Wald angehalten und mussten die Hunde rauslassen. Und Carlo hatte noch nie eine Leine gesehen, geschweige denn sonst irgendwas. Das war eine Katastrophe, diese Fahrt. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ihn dann röntgen lassen und da wurde festgestellt, dass er, wir wussten nicht, ob es ein Unfall ist oder ob der so geboren ist. Und dann stellte sich raus, ja, der ist tatsächlich so geboren. Er hatte nämlich statt 4 Knochen im Beinchen unten nur 2 angelegt. Also es war eine Behinderung von Geburt an offensichtlich. Mhm. Und wir haben ungefähr 2 Jahre gebraucht, bis wir dieses Beinchen oder diesen Ballen zu hatten. Über Jahre sieht es immer noch sehr offen aus, aber es blutet nicht mehr. Das war ziemlich katastrophal. Wir haben ihn bei unserem alten Schuster einen Schuh anfertigen lassen. Also es war wirklich nicht einfach mit ihm.
Ja, aber wie habt ihr das denn hingekriegt? Habt ihr ihn oft operieren lassen?
Nee, da war gar nichts zu operieren. Wir haben damals eine Tierärztin gehabt, die in der ganzen Welt kastriert hat, eine Freundin von einer Freundin sozusagen, die hat ihn angeguckt und die hat ihn geröntgt und sagte, da kann man wirklich nichts machen, außer dass man den Fuß schont, dass praktisch das wieder zugeht. Und kriegen wir immer Cremes und keine Ahnung, dass einfach irgendwann sich wieder eine Schicht bildet. Und so ist es ja auch gekommen. Es ist nur im Winter, wenn Eis und Schnee war, war das immer katastrophal, weil durch die Kälte ging es immer wieder aus und haben wir ihn immer mit Vaseline eingeschmiert. Also mehr mussten wir eigentlich nie machen. Aber die Tierärztin sagte damals auch, der wird große Probleme kriegen mit seinem Rücken, weil er oft auf 3 Beinen läuft und der wird sicher nicht so alt. Naja, also ne, er ist jetzt, er liegt hier gerade auf dem Sofa. Der wird demnächst 15
Sehr
und
gut.
Läuft immer noch gut. Ja.
Wie schön.
Ja, das ist richtig toll.
Ja, und der ist auch gut angekommen.
Der ist hier richtig gut angekommen. Und meine Tochter, die Lotta, die ja unseren ersten Spanier eben den Chupito hierher gebracht hat, die hatte zu der Zeit auch einen jungen Hund und die haben dann immer getobt, wenn sie zu Besuch war. Das war toll. Dann, wir haben inzwischen gebarft und wir haben hier in der Nähe eine Tierpension, wo man das Fleisch kaufen kann. Und während ich da eines Tages Fleisch kaufte, sah ich in diesem Rudel, die hatte auch Pflegehunde da, ein Pudenko, ein Kleiner, der sah aus wie Chupito. Und der war ganz ängstlich, ganz schlimm ängstlich. Und sie sagte, der lässt sich nicht anfassen und naja, und so weiter. Und ich habe Hanno das dann erzählt. Hanno sagte gleich, also auf gar keinen Fall noch ein Hund. Auf keinen Fall. Gar keinen Fall.
Das hat er schon mal gesagt.
Genau. Und auch da war das wie bei Pablo. Ich habe von denen geträumt. Und dann bin ich jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fuhr, auf die Autobahn, das war kurz vor der Autobahn, konnte man den Garten sehen von dieser Hundepension. Und da lief er immer. Und ich habe den jeden Morgen angeguckt. Und immer wieder Hanno das erzählt, aber er war hart, also auf gar keinen Fall. Und dann bin ich irgendein Wochenende zu einem Seminar gewesen, also arbeitstechnisch, und kam zurück und Hanno sagte, es war Sonntag, sagte, wir sind morgen verabredet. Ich sag, wo? Ja, im Hundewald mit der Pflegerin aus der Tierpension. Aha, warum das denn? Ja, nur mal so gucken mit Galliano. Nur mal so schauen. Okay, fand ich ja super. Ich ahnte schon. Und dann sind wir mit der Tina, das war eine Hundepflegerin dort, die da gearbeitet hat. Und das war die einzige, zu der Galliano Kontakt hatte. Und von ihr ließ er sich auch anfassen. Die ist dann gekommen. Und es gibt in diesem Hundeauslauf 2 Eingänge. Und wir sind in verschiedenen reingekommen. Also wir in unserem, wo wir immer reingehen, und die Tina in einem anderen, weil sie nicht wusste, wo wir reingehen. Und dann sind wir spazieren gegangen, haben den Hund auch losmachen können in diesem eingezäunten Wald. Es gab dann eine Gabelung und Tina ging dann, wir verabschieden uns und sie ging dann praktisch den Weg, wo sie hin musste, zu ihrem Ausgang und wir zu unserem. Und Galliano ging mit unserem Rudel mit. Und wir haben das beobachtet bis zum Tor, bis da, wo wir rausgehen. Und Galliano hat sich wirklich sage und schreibe zwischen unseren Hunden gestellt. Völlig selbstverständlich. Und da haben wir ihn angeleint. Tina stand da, hatte Tränen in den Augen vor Rührung und sagt, okay, wollt ihr ihn gleich mitnehmen? Okay, sagt Hanno, den nehmen wir natürlich mit. Und so kam Galliano. Und dann kam Galliano auf die Terrasse. Das war, ich weiß es noch genau, es war Ostern irgendwie, also um die Osterzeit. Es war schon recht warm. Und Chupito hat normalerweise jeden Hund, der neu kam, immer erstmal angebellt. So wie damals Benno hatte auch andere Hunde. Nicht so lange, aber schon auch wenn er merkte, die übernachten, hat er nächsten Tag schon mal, immer so schnappi schnapp. Aber nicht bösartig. Das hat er bei Galliano nicht gemacht. Den hat er 1,5 Stunden die Ohren ausgeleckt. Das war sein neuer Freund. Ja, das war toll. Galliano war lange hier.
Und es hieß ja, der lässt sich nicht anfassen. Also der hatte auch so ein paar Baustellen, oder war das nicht?
Der hatte Baustellen. Wir kamen nach Hause und er steht im Flur, freute sich immer, wenn wir kamen, aber ging immer gleich rückwärts, wenn wir irgendwie auf ihn zugingen. Das hat gedauert. Also wir haben Fortschritte, ich sage mal, das haben wir auch nachher später bei anderen Hunden noch so erlebt, Fortschritte noch 2 Jahre lang erlebt. Es kam immer noch wieder was Neues, wo wir dachten, boah, gibt's doch gar nicht. Es braucht Zeit, es braucht Vertrauen. Und wir konnten ihn natürlich nachher anfassen und er war ein ganz, ganz verschmuster Hund nachher. Ließ sich auch von Fremden nachher im Hundewald anfassen. Das war schon toll. Und er hatte in Deutschland schon 2 Mal ein Zuhause und ist beide Male weggegeben worden, weil er sich nicht anfassen ließ.
Ja, da sind die Menschen sehr darauf fixiert, dass man das Tier immer anfassen muss und dass es das auch immer zulassen sollte. Und das ist ja eigentlich schwierig. Ich weiß, der ist so süß, man möchte ihn knuddeln, aber der Hund muss entscheiden, ob er das will.
Und nachher hat er es ja auch eingefordert, aber das hat eben gedauert. Mhm. Und wir haben ihm einfach diese Zeit gegeben, ne? Das war schon gut, ja. Aber wir hatten natürlich mittlerweile ja auch schon ein bisschen Erfahrung, ne, was Hunde angeht. Von daher hat das Rudel natürlich auch geholfen.
Und Chupito, der ihn so geliebt hat.
Ja, genau. Die waren Best Friends.
Genau. Das ist auch jede Menge wert dann, ne?
Ja, genau.
Man sollte tatsächlich grundsätzlich immer erstmal die Hunde ankommen lassen und auch wenn es ein bisschen länger dauert als 1 Jahr oder 2, die Hoffnung nicht aufgeben.
Ja. Ich würde gerne dir noch eine Geschichte erzählen, die extrem rührend ist. Und die geht um Chupito. Chupito, wie du schon erfahren hast, kommt ja aus Conil, aus Andalusien, von einem bestimmten Strand. Meine Tochter ist da ja immer mit den Pferden am Strand gewesen und Chupito hat sie da ja entdeckt. Da gibt es auch noch ganz schöne Fotos von. Also es war ja Winter und sie hat den Hund ja mitgenommen und es gab aber eine Frau, eine Deutsche, eine ältere Frau, die dort wohl mit dem Wohnmobil irgendwie über Winter immer war an diesem Strand und Chupito gefüttert hatte. Aber die hat ihn nicht mitgenommen. Und Lotte hat wohl einmal auch diese Frau gesehen und mit ihr gesprochen. Und da wusste Lotta überhaupt noch gar nicht, dass die jemals diesen Hund mitnehmen wird. Aber sie hat mit der Frau gesprochen und wusste, die Frau hätte den auch gerne mitgenommen. Aber ja, die haben weiter nicht drüber gesprochen. So, Bianca, 9 Jahre später, so lange war Chupito dann schon bei uns, gehe ich in den Hundewald. Es war ein Sonntag, ich weiß es noch wie heute. Und da treffe ich eine ältere Frau, die auch ein Podenco hatte. Und kam natürlich sofort ins Gespräch. Podenco-Leute, die sprechen sich dann. Und dann erzählte mir die Frau, ach, sagt sie, das ist ja so toll, so viel Podenkos. Das ist gar nicht mein Hund. Ich bin heute nur einmal hier, die kam aus Hamburg. Ja, sie wäre früher mal in Andalusien gewesen und da hätte sie immer einen Hund gefüttert. Und sie denkt da heute noch dran, sie weiß nicht, was aus dem geworden ist. Dann habe ich gesagt, wann war denn das? Und dann sagt sie, ich glaube 2005 in Conil. Ich sage, in Conil, aha. Welcher Strand? Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber damals wusste ich den noch. Ja, okay. Da war immer so ein Mädchen, die hat den nachher gefüttert und ich weiß nicht, ob sie den mitgenommen hat. Ich denke immer noch an diesen Hund und ich bin damit nie fertig geworden. Dann kommt Chupito aus dem Wald, Bianca, da in dem Hundewald. Dann sagt sie, genau so sah der aus. Und dann sage ich, wissen Sie denn noch, wie das Mädchen hieß? Nee, sagt sie, das weiß ich nicht. Aber wenn Sie mir den Namen sagen würden, dann würde ich es bestimmt wissen, naja, wie man so spricht. Tatsächlich kam heraus, es war Chupito. Diese Frau stand im Wald, ich sehe die noch heute vor mir, die hat wirklich geweint wie ein Schlosshund. Die hat den, oh, ich muss jetzt auch weinen, weil das so rührend war. Das war wie eine Geschichte, wo ich das erste Mal wirklich dran glaubte, das gibt höhere Kräfte oder keine Ahnung. Das war verrückt. Die hat sich so gefreut, die hat den geknuddelt, den Hund, und sagte, boah, ich bin so dankbar, dass ich das noch erfahren darf. Pass auf, und jetzt kommt es noch schöner. Ein halbes Jahr später treffe ich 2 Frauen, jüngere Frauen, es war so ein Pärchen, hatten 2 oder 3 Podenkes dabei. Die kam auch ins Gespräch, dann die kannte ich auch nicht. Und sie erzählten mir diese Geschichte. Stell dir mal vor, und meine Mutter war hier mal, die hat hier auch eine Frau getroffen und da hat sie den Hund wieder, ja, und dann sagte ich, oh, das war ich. Dann sagte diese Tochter, mit der habe ich heute noch Kontakt, das glaube ich jetzt nicht, das ist doch nicht wahr. Meine Mutter ist kurz danach gestorben, also die war auch wirklich uralt. Und wir sind so glücklich, dass sie endlich Ruhe gefunden hat. Die hat immer wieder über Jahre von diesem Hund gesprochen, weil sie den so im Herzen hatte. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch wie ein, ja, weiß ich auch nicht. Also das war sehr, ich fand es schon ein bisschen spooky, aber.
Das ist vielleicht auch, oder? Ja, vielleicht wie so ein Dankeschön vom Schicksal, das ihr damals genommen habt. dass sich dann nochmal der Kreis schließt. Das ist so sehr schön, ja. In eurem Hundewald passieren magische Dinge.
Da passiert richtig, da kann ich ein Buch drüber schreiben, du.
Ja, oder? Genau.
Ja, und dann hatten wir diese 5 und dann kamen 2 auf einmal dazu. Also 5 waren für uns eigentlich genug. Wir sind oft in Schweden und man darf nach Schweden nur 5 Hunde mitnehmen. Also es war das für uns genug. Und dann war meine Tochter mit irgendwelchen Katzen, die ihr da zugelaufen waren, und die musste sie kastrieren und hat dann diese Katzen zum Tierarzt gebracht. Und während sie da in der Tierarztpraxis da in ihrem Dorf saß, sagte die Ärztin, hier sind 2 Hunde, die soll ich einschläfern, die sind uralt. Sie sind doch auch so tierschutzaffin und haben doch immer Pferde aufgenommen und die können Sie nicht bitte diese Hunde aufnehmen. Die leben höchstens noch ein halbes Jahr. Die sind ganz alt und krank und naja. Lotte hat mich dann angerufen und sagt sie, was soll ich denn machen? Ich sagte, wir, nee, also wir auf gar keinen Fall. Also wirklich, habe ich sogar gesagt, also das schaffen wir nicht. Noch 2, das geht nicht. Das waren allerdings ganz kleine Hunde. So, und dann hat Lotte aber erfahren, wo die wohnen, also von dieser Tierärztin. Und dann ist Lotte da einfach hingefahren, das war ein paar Dörfer weiter. Und dann hat sie gesehen, dass diese Hunde in einer Veranda eingesperrt sind, da alles wirklich alles voll gemacht war. Kratzen da an den Fenstern, das muss ganz, ganz schlimm gewesen sein. Und hat dann mit der Nachbarin da gesprochen, sie hat jedenfalls die Hunde direkt mitgenommen. Also es sind beides Geschwister gewesen. Und zwar Ellie war ein Jack Russell. Und Pluto, der Bruder, war ein Mix, also auch ein Jack Russell mit drin, aber der hatte lange Haare, sah aus wie ein Collie in klein, in Mini.
Oh Gott.
Die Ellie war schon blind und die kam bei Lotta natürlich überhaupt nicht klar. Ich war an dem Tag bei der Arbeit und als ich nach Hause kam, kam Hanno mir entgegen und holte diese Hunde zu uns. Mhm. Nur als Pflege natürlich. Wir wollten die dann weitergeben. Das war Hannos Idee. Aber solche Hunde konnte man nicht weitergeben. Das hat unser Herz nicht zugelassen, weil die waren jetzt wirklich 15 Jahre alt, in einem wirklich desolaten Zustand. Und dann hatten wir praktisch 7 Hunde. Und Ellie, die war 1 Jahr bei uns, dann starb sie. Und dann ist Pluto nochmal richtig aufgelebt. Ich glaube, der hat sein Leben lang unter Ellie gelitten.
Das meinte ich vorhin, dieses, wenn man so Hundegruppen zusammengibt, manchmal geht's schief, ne?
Ja, genau. Genau. Das waren auch Geschwister, das glaube ich oft auch, weiß ich jetzt nicht so genau, ja, habe ich keine Erfahrung. Aber jedenfalls Pluto war so ein kleiner Schnappi, aber wir kamen mit ihm klar. Als Ellie dann starb, da war er ja mittlerweile 16 und im Hundewald ging er manchmal alleine irgendwo. Er wurde uns immer gebracht, weil er auch schon ein bisschen, ja, dement, kann man sagen, war. Dieser Hund hat 4,5 Jahre bei uns gelebt.
Ach, krass.
Kurz vor seinem 20. ist er gestorben.
Wahnsinn.
Unglaublich. Ja.
Der hat sich nochmal richtig wohlgefühlt dann, ne?
Ja, genau.
Das hat ihm so viel Auftrieb gegeben. Toll.
Genau. Ja, und verrückt ist, dass ich jetzt feststelle, dass dazwischen noch Thilo kam. Den haben wir völlig vergessen.
Da hattet ihr 7 Hunde, ihr konntet nicht mehr nach Schweden fahren.
Nee, genau, das haben wir auch nicht mehr gemacht, bisher nicht. Mhm. Also seitdem sind wir nie mehr zusammen. Doch einmal, letztes Jahr, doch. Letztes Jahr konnten wir einmal, da war eine Hündin gestorben, genau, doch, da waren wir einmal zusammen da. Aber sonst sind wir fahren immer getrennt. Mhm. Und gewöhnt. Ja, aber ist so. Also selbst wenn wir es dürften, ist das Auto voll, ne? Also da passt ja nichts anderes mehr rein dann.
Ja. genau. So Transporter besorgen.
Genau.
Mutas.
Ja, Thilo kam zu uns, als Pablo starb. Pablo starb wirklich kurz, nachdem mein Vater starb. Das fand ich auch interessant, ja, weil Pablo war gar nicht alt. Pablo war 9 Jahre alt circa. Mhm. Und der ist plötzlich durchgedreht. Also eigentlich kann man sagen, so wie er eh schon war, nochmal in 100.000-fach, er wird einen Tumor gehabt haben im Gehirn. Wir haben es nicht untersuchen lassen. Wir waren ständig beim Tierarzt, aber das war ganz, ganz schlimm. Der musste jedenfalls dann irgendwann gehen. Wir haben sehr lange gewartet, ich glaube sogar fast zu lange.
Wie hat sich das gezeigt, das Durchdrehen?
Der ist gegen die Wände gelaufen.
Oh, Mist, ja. Mhm.
Das war richtig schlimm. Und wir haben immer, die ganzen Jahre eigentlich schon, wir haben nicht nur Tierärzte immer konsultiert, sondern wenn irgendwas ganz Schlimmes war, sind wir immer nach Kiel gefahren. Das machen wir heute noch zu Frau Dr. Meyer. Das ist eine reine Akupunkteurin. Das ist eine Tierärztin. Und dann sind wir mit Pablo zu ihr gefahren und sie hat ganz klar gesagt, wir brauchen da gar nicht weiter untersuchen. Das ist ganz klar, dass das wird ein Hirntumor sein. Und es ging wirklich von Tag zu Tag, dass der immer mehr durchgedreht ist. Und ich konnte mich von ihm, jetzt muss ich schon wiederholen, das war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil mein Bruder und mein Vater zusammengestorben sind. Mhm. Und dann auch noch Pablo. Das war echt heftig. Und oder wir haben dann den Tag gewählt, wo Carlo, der ganz zurückhaltend ist, ist er heute noch, Carlo, hat sich erlaubt, in Pablos Körbchen zu gehen. Und wenn Pablo noch irgendwie bei Sinnen gewesen wäre, dann hätte der das nie zugelassen. Und da wussten wir, heute ist der Tag und so war es auch. Also das war wirklich der Tag, wo wir ihn dann gehen lassen haben und das war für mich ganz, ganz schlimm. Und wir haben dann gesagt, es kommt jetzt aber keiner. Ich wollte dann auch nicht, habe gesagt, hier kommt jetzt keiner, das gibt keinen Ersatz. Aber das dauerte nur 2 Monate. Wir haben einige Hunde über Vergessene Pfoten e.V., ein ganz, ganz toller Verein. Und da guckte ich ab und zu mal rein und entdeckte Tilo. Tilo war so ein Hund, der, ja, ich glaube, das ist der Grund, warum ich den ausgewählt habe. Ich habe ihn nur auf dem Foto gesehen und wusste auch sofort wieder, der ist es. Der hatte so einen Blick Sehnsucht. Und dann habe ich mit Kerstin, das ist die Vorsitzende von dem Verein, die ich ganz gut kenne, angerufen, was mit dem ist. Und dann sagt sie, du, der ist hier nicht haltbar, der will immer zu seinen Menschen, der geht über 2-Meter-Zäune. Und das war gar kein Podenco, das ist ein Terrier-Mix, damit er beim Pfleger ist. Also er suchte den Menschen. Der hatte nämlich ein Zuhause in Spanien und der Mann ist ins Krankenhaus gekommen oder ins Pflegeheim und deswegen ist er überhaupt ins Tierheim gekommen. Kurz gesagt, die haben dann endlich geschafft, ihn sozusagen im Zwinger oder was sie da für Ausläufer hatten, zu halten, weil ein Galgo damit reinkam und mit dem ging es wohl. Also das schien irgendwie so gut zu funktionieren, dass der dann nicht mehr über die Zäune ging und da waren die ganz froh. Nun ist dieser Galgo aber nach Deutschland vermittelt worden. Und dann hat Kerstin mich angerufen und habe gesagt, gut, dann lass Tilo mitkommen. Und so ist dann Tilo zu uns gekommen. Und Tilo, das war ganz verrückt. Ich habe 2 Töchter und die Lena war gerade ihrem Baby aus Chile hier zu Besuch. Also sie waren bei uns im Garten und ich musste arbeiten. Und unser Garten ist hoch eingezäunt. Also man kann sagen, wie ein Hochsicherheitstrakt, weil Schuppito unser Klettermeister war. Da war keine Katze und kein Eichhörnchen sicher. Der ist über wirklich 2 Meter Wände gestiegen. Also haben wir hier einen Hochsicherheitstrakt. Und ich fuhr zur Arbeit, Tilo hier, also alle Hunde hier, alle entspannt. Meine Tochter, das war warm, es war Sommer, hier auf der Terrasse. Und ich war kaum in Lübeck, da klingelt das Telefon. Tasso, wir hatten bisher noch nie Berührung mit Tasso, außer dass alle Hunde da angemeldet sind. Fehlt Ihnen ein Hund? Nein. Doch, Ihnen fehlt ein Hund. Naja, kurz gesagt, habe ich dann gesagt, das kann gar nicht sein, der ist zu Hause und wir haben Hochsicherheitsfall, der kann überhaupt keinen Hund weg. Aber es war so, der ist tatsächlich, und Lena hat es nicht gemerkt, weil da kamen wir auch gar nicht drauf, dass so ein Terrier, das ist wirklich ein kleiner Terrier, dass der überhaupt so klettern kann. Der ist wirklich über den Zaun geklettert, um uns zu suchen offensichtlich, bis in die Stadt. Das ist eine Kleinstadt hier und Gott sei Dank wurde er gefunden und aufgenommen von einer Frau. Ja, und dann wussten wir, okay, der kann nicht ohne uns. Auch das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Er hat es noch 2-3 Mal gemacht. Er ist dann Gott sei Dank immer gleich beim Nachbarn gefunden worden. Aber das hat völlig aufgehört. Also der hat auch eine Zeit gebraucht, bis er Vertrauen hatte, dass wir ruhig gehen können und wir auch wiederkommen. Ja, also das war kein Problem nachher. Also der lebt auch immer noch bei uns. Der ist mittlerweile 16. Den haben wir auch mit 6 aufgenommen und jetzt streckt er sich gerade vor mir. Da wussten wir ja genau das Geburtsdatum, weil er ja ein Herrchen in Spanien hatte.
Ja.
Und der ist am 14. Oktober 16 geworden. Genau. Oh, wir haben jetzt dann 10 Jahre.
Toll. Nochmal Happy Birthday, Tilo.
Ja, genau.
Dann hattet ihr 7 Hunde. 8 Hunde.
7.
7, ne? Boah, 7 Hunde. Wahnsinn. Wie schafft man den Alltag mit 7 Hunden?
Den schafft man so, dass ich in Ruhe jeden Tag arbeiten konnte. Nein, Hanno hat im Grunde das Rudel übernommen, weil Hanno ist Musiker, also in der Musikschule hat er gearbeitet. Wir haben die Jahre vorher das immer so gemacht, dass er nachmittags ist ja sein Hauptarbeitsteil gewesen. Wir haben das so geregelt, dass die Hunde nie länger als 3-4 Stunden allein sein mussten. Weil ich selbstständig bin und konnte so immer, ja, das konnten wir so regeln. Als wir die 7 hatten, nee, da hat er auch noch gearbeitet, genau. Da hatten wir einen Hundesitter dann. Das waren dann meistens Freunde, aber immer die gleichen, die dann für uns das gemacht haben. Weil das mit Pluto und Elli, die waren nicht ganz stubenrein, weil die einfach schon so alt waren, die konnten nicht an sich halten. Die konnte man nie länger als 1 Stunde allein lassen. Mhm. 2-mal in der Woche, glaube ich, brauchten wir dann Hundesitter. Das hat auch gut geklappt. Und dann ist Hanno inzwischen in Rente. Und so sind unsere Hunde auch mittlerweile nie länger als, ich sag mal, 1/2 Stunde zum Einkaufen alleine. Die sind als nie alleine. Mhm. Ja, das stimmt. Dann starb ja irgendwann der Pluto und die Elli. Und dann waren es wieder 5.
Ab nach Schweden. Aber haben wir schon gehört,
dass ja, wir da waren wir, doch, da waren wir dann tatsächlich einmal, aber das war nicht zu der Zeit, genau, weil nämlich ganz schnell ein neuer Hund kam. Mhm. Und zwar bin ich einkaufen gewesen an einem Wochenende und traf eine uralte Freundin wieder, die ich, glaube ich, 25 Jahre nicht gesehen hatte. Und wir kamen ins Gespräch und dann sagt sie, oh, wollen wir uns nicht treffen? das wir dann auch ziemlich schnell gemacht haben. Und dann erzählte sie von ihrem Hund, Fina. Fina, ein großer schwarzer Hund, gar nicht unser Beuteschema, sag ich mal. Ein ganz großer Hund war das, schwarze, lange Haare. Und erzählte, dass der, seit ihre Kinder ausgezogen sind, nicht mehr alleine bleiben kann, gar nicht. Sie hatten diesen Hund wohl von klein auf, aus dem Tierheim auch, also der war ein paar Monate alt. Und offensichtlich hat dieser Hund jahrelang zu Hause auf die Kinder aufgepasst. So schätzen wir das ein im Nachhinein. Weil als die auszogen, ist der Hund durchgedreht. Naja, und dann habe ich gesagt, weißt du, besuch uns doch mal mit dem Hund. Dann lernen wir ihn kennen und dann kann ich vielleicht gucken. Wir hatten mittlerweile ja viel Kontakte zum Tierschutz. Vielleicht können wir was machen und dir da helfen, dass wir ein gutes Zuhause finden. Und dann kam sie mit diesem Hund hier an. Und wie das so war, wie wir das schon kannten, hat der Hund sich auf die Terrasse irgendwann gelegt, war völlig entspannt. Und dann kamen wir ins Gespräch. Naja, und dann haben wir meine Cousine angerufen, die Vorsitzende in dem Tierheim war damals. Und da habe ich gesagt, du, wie ist das bei euch? Können wir auch einen Hund über euch vermitteln, der bei uns in Pflege ist? Ja, wäre gar kein Problem, aber den werdet ihr sowieso nicht los. Wenn der in der Familie ist und der noch schwarz und groß, der wird Jahre bei euch sein. Das kannst du knicken, weil die Leute wollen die Hunde hinterm Gitter sehen. Dann ja, kann ich mir auch vorstellen. Naja, haben wir gesagt, wir machen das aber trotzdem und wir nehmen den jetzt erstmal in Pflege. Und Hanno sagte dann, ach, dann lass ihn doch gleich hier. Ja, und dann hat Hanno auf dem Sofa geschlafen, weil wir nicht wussten, was die anderen so machen. Die waren alle entspannt, also Fina war auch entspannt. Und nächsten Morgen sagte Hanno, die bleibt. So blieb die. Hatten wir wieder ein Meer. Das war natürlich eine große Herausforderung, weil das so ein großer Hund war. Also der Kofferraum war mit ihr eigentlich voll. Also das war wirklich eine anstrengende Zeit.
Ja, aber sie hat es geschafft, ihn um den Finger zu wickeln.
Sie hat es geschafft, genau, die Fina. Und dann kam mittlerweile meine Tochter aus Chile zurück und brachte einen Curry mit von der Straße. Ja, so ein, auch so ein Terrier-Mix ist das, ne? Sieht aus wie ein rauer Dackel, aber es ist ein Terrier-Mix. Hat's Faustdicke hinter den Ohren. Meine Tochter lebt mittlerweile in der gleichen Siedlung wie wir. Und Curry ist, also die haut einfach immer ab. Kurz gesagt, ist Curry mittlerweile bei uns. Und Fina hat Curry erzogen. Man muss es so sagen. Weil Curry ist rotzfrech. Auch im Hundewald. Und Fina hat die richtig erzogen. Wir haben dann viele Filme gedreht und unsere Hundetrainerin geschickt. Und Hanno hat mit ihr gesprochen, weil wir immer dachten, oh Gott, ist das alles noch richtig, wie Fina mit Curry umgeht? So. Und die hat uns immer beruhigt und sagte, nee, genau richtig, alles gut. Ja, und so ist Curry erzogen worden von unserer Fina.
Wahnsinn.
Ja, das war wirklich Wahnsinn. Fina ist dann sehr krank geworden nach, ja, Hanno, wie lange hatten wir die? 2 Jahre? 3, glaube ich sogar, ne? Ja. Wurde dann sehr krank, auch sehr lange sehr krank und es wurde nicht so richtig klar, was die hat. Die kriegte immer Fieber, hohes Fieber und ja, man dachte immer, sie stirbt bald sozusagen. Die hatte, also es ist nie richtig rausgefunden worden, was sie eigentlich hat. Das ging auch fast ein Jahr. Also wir waren eigentlich ja schon Dauerkunden beim Tierarzt. Das ist wirklich Wahnsinn. Da weiß ich noch, wie der Tierarzt dann, wir kennen den ja, aber wie er dann sagte, Mann, ich bin ja richtig dankbar, dass ihr mir das Geld hierher schaufelt. Andere gehen Golf spielen oder fahren Segelboot und spielen sonst was und ihr bringt das Geld alles hierher. Ja, war so. Also das ist natürlich die andere Medaille, ne? Bei so vielen Hunden, wir haben ja irre Kosten. Da ist nichts viel mehr drin dann einfach, ne? Aber wir sind auch nicht so anspruchsvoll, muss ich sagen.
Ja, wenn ihr dann auch barft, das ist ja auch nicht das Trockenfutter aus dem Supermarkt, sondern das ist ja auch ein bisschen.
Ja, genau. Und wir haben tatsächlich jetzt vor einem Dreivierteljahr angefangen, weil es so teuer wurde. Also das hat ja so einen riesen Sprung gemacht, dass wir jetzt das so machen, dass wir morgens Trockenfutter geben und abends barfen, bis auf 2 Hunde. Die kriegen nur Barf, weil die das Trockenfutter nicht abkönnen. Und da kaufen wir auch sehr Gutes, aber weil wir einfach, das ging einfach nicht mehr.
Das ist ja auch zeitaufwendig. Du musst das ja auch zubereiten. Das ist ja nicht einfach so Dose aufzack, sondern du brauchst ja auch Zeit, das zuzubereiten. Also ich mache für Cookie auch frisch und da stehe ich auch so meine 10 Minuten.
Genau. Also füttern ist hier schon eine Herausforderung mit den ganzen Hunden. Aber wir haben einen Hund mittlerweile, da ist es noch schwieriger, weil der kann nicht gebarft werden, sondern der kriegt sein Fleisch und Gemüse gekocht. Der kriegt Eier, haben wir durch eine Tierärztin aus Hamburg, die hat uns da so einen Plan gemacht. Das ist richtig aufwendig. Hanno sitzt da Stunden, bis er das Essen für sie, es wird immer für 5 Tage gekocht. Das ist, finde ich, ganz schwierig. Aber gut, ziehen wir auch durch. Also wenn, dann, ne?
Genau. Und habt ihr auch eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen, wenn es ging?
Nee, das ist zu teuer bei so vielen Hunden.
Stimmt auch wieder.
Das haben wir einmal gehabt, bei dem ersten Hund haben wir das gemacht, aber bei so vielen lohnt sich nicht. Ja. Also wir haben jetzt auch gerade einen Hund, der wurde operiert am Bein. Wir haben wieder einen Behinderten aufgenommen. ein Zeh abgenommen worden. Das kostete mal eben 2.200 Euro. Ne?
Wahnsinn.
Einmal, Wahnsinn, irre. Also die Preise sind gerade irre. Ja, soll ich noch zu Ende erzählen? Weil jetzt kommt ja das jetzige Rudel sozusagen, ja. Kommt jetzt erst nach gefühlt 5 Stunden. Genau, aber das ist auch spannend. Also ich weiß auch gar nicht, warum dann noch wieder Hunde kamen. Ich verstehe es manchmal selber nicht. Schupito starb ja dann mit fast 18. Das ist auch unglaublich.
Mhm.
Das war ganz tragisch. Also das habe ich gar nicht erzählt. Ja, das war ganz, ganz tragisch, finde ich, weil das war echt ja auch so ein Herzenshund natürlich. Und Galliano kurz danach und dann noch Pluto. Mhm. Also die starben alle irgendwie gefühlt in einem Jahr. Das war alles ganz furchtbar. Und dann war plötzlich kein richtiger Podenco mehr da. Und das war wie so ein Loch. Es ging irgendwie nicht. Und dann sind wir wieder auf die Seite von Vergessene Pfoten und dann kam Benji ins Spiel. Benji war schon 4,5 Jahre dort im Tierheim, in Andalusien, in Andalusur. Und wahrscheinlich dadurch, dass er Leishmaniose positiv ist, was übrigens Pablo auch hatte, der hatte auch Filarien, das störte uns alles nicht. Und die suchten so dringend für den ein Zuhause. Und wir hatten den vorher noch nicht verfolgt, weil wir ja genug Hunde hatten, aber jetzt kam der plötzlich ins Spiel. Eigentlich waren es 3, also Benji hatte 2 Geschwister, die immer zusammen waren. Die wurden ganz jung gefunden auf dem Feld und waren wirklich die ganzen 4,5 Jahre in diesem Refugio und waren auch sehr ängstlich. Und wir haben dann einen Film drehen lassen dort, also von dem Tierheim aus haben wir gefragt, die uns einen Film drehen. Und den haben wir unserer Hundetrainerin geschickt. Wir hatten schon Benji ausgesucht, da sagte sie, ja, der passt zu euch, da habt ihr wieder, und das war auch so. Den haben wir dann aus Berlin geholt. Das war für mich ein Albtraum, weil Berlin, also, ja gut, du kommst aus Berlin, ne?
Mhm.
Wir wohnen hier in so einem kleinen, in so einer kleinen Stadt und mhm. Ich war als Jugendliche mal in Berlin, glaube ich. Und dann, ja, durch diese ganzen Tunnel, also auf einem ganz anderen Ende von Berlin. Also, dann holten wir Benji ab. Benji war völlig aufgeregt. Wir waren gut vorbereitet mit einer Hundekiste und so weiter, aber Benji ging nicht in die Hundekiste rein, mhm. Nichts zu machen. Die hatten natürlich auch eine mega Fahrt hinter sich. Und ich bin hingefahren, deswegen erzähle ich das jetzt mit Berlin, so diese Fahrt. Ich bin hingefahren, weil Hanno zurückfahren sollte. Nun war es aber so, dass wir gerade noch Benji ins Auto reinkriechen und der, also hinten, Hanno machte hinten die Tür auf und setzte sich so hin und wir versuchten Benji da reinzukriegen. Und Benji legte den Kopf auf Hanno. Und Hanno konnte sich nicht mehr bewegen.
Tür zu. Du musstest zurückfahren.
Ja, genau. Ohne Anhalt sind wir 3,5 Stunden wieder zurück. Ich war fix und fertig. Das Ende vom Spiel war, dass Benji nun Hannos Hund war.
Mhm.
Benji Was? Ging kein Schritt und mit mir kein Schritt, nichts zu machen.
Hanno, kannst du mich? Ich gehe mit Hanno.
Genau, Hanno konnte nicht mal zur Toilette gehen, ohne dass Benji geweint hat.
Ach Mensch.
Ja, das war verrückt. Und da haben wir auch was Interessantes erlebt, wo wir natürlich auch nur spekulieren können. Benji hat 4,5 Jahre mit seinen Geschwistern gelebt. Es gibt kein einziges Foto, wo er alleine drauf war. Die lagen eigentlich immer die 3 übereinander gestapelt. Und ein halbes Jahr vorher wurde der erste, also der am wenigsten ängstlich war, der wurde vermittelt. Und nun gab es nur noch Benji und Mowgli. Und die waren wirklich, ja, aufeinander, man kann es so sagen. Es gab nur Fotos von den beiden. Und ich wollte auch gerne Mowgli haben, weil ich dachte, die kann man ja nicht trennen. Und da ist mir leider jemand anders zuvor gekommen. Also da hatte ich richtig mit zu tun. Sehr, sehr lange sogar.
Mhm.
Aber gut, es ist passiert. Wer weiß, wofür es gut ist. Aber Benji kam hierher, der war einen Tag hier und dann fing der an, das haben wir vorher noch nie erlebt bei einem Hund. Der rannte im Garten und hatte immer den Kopf nach oben, als wenn er was sucht. Also richtig nach oben und hat Wolfsgeheul und richtig so, also so richtig, ja, der hat gesucht.
Mhm.
Ich glaube bis heute, dass der seinen Bruder gesucht hat.
Ja, das kann sein.
Und dann habe ich von der Frau, wo der Mowgli hingekommen ist, leider habe ich selber keinen Kontakt zu ihr gehabt, aber ich habe das gehört über so ein Dog-Forum, weil eine aus dem Verein mir dann den Tipp gab, die schreibt da immer ganz viel in so einem Dog-Forum. Und da hat die das Gleiche geschrieben, weil der ist kurz danach, ja, der hat nachts am Fenster gesessen und Wolfsgeheul. Und dann habe ich unsere Hundetrainerin gefragt und sie sagte, sie ist sich ganz sicher, dass die sich gegenseitig gesucht haben.
Oh, das ist ja auch sehr...
Das finde ich ganz schlimm. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Und nun kannst du dir vorstellen, nach so einer Geschichte, dass wir dachten, das kann dann nicht bei einem so ein kleinen, das sind ja so mittlere Podengos, Carlo ist ja ganz groß, der fällt ja so ein bisschen aus der Rolle. Wir wollten also wieder ein Zweierteam haben, so wie Galliano und Schupito. Also haben wir dann noch einen gefunden bei Vergessene Pfoten. die Ginger, ein Mädchen, ganz zarte Maus, aber so, dass Kerstin von Vergessene Pfoten sagte, also ist auch 4,5 Jahre schon dort, aber lässt sich gar nicht anfassen. Also Benji kam zumindest schon mal zu den Pflegern dort, aber Ginger hat 4,5 Jahre sich in Andajur nicht anfassen lassen von niemandem. Auch Leishmaniose positiv und deswegen hat die auch wahrscheinlich, ja, ist die immer übersehen worden, ängstlich und dann auch noch Leishmaniose, also geht ja gar nicht. Und da haben wir gesagt, ist egal, die nehmen wir. Das war uns ganz klar, dass wir die nehmen. Wir haben beide, Hanno und ich, beide entschieden, die ist es. Und so ist es auch. Also wenn ich jetzt hier gucke, während wir reden, die beiden liegen wie Dream Team, wie Cefito und Galliano in einem Körbchen. Und seitdem ist Benji auch, ja, ich würde sagen, viel entspannter. Ja, das ist eine schöne Geschichte, finde ich. Und Ginger ist ein geschlagener Hund. Da ist uns aufgefallen, dass die nie irgendwo rauf geht. Also die ging nicht aufs Sofa, die ging nirgends rauf. Die springt nicht ins Auto, bis heute nicht. Man muss sie immer tragen. Und dann haben wir sie aufgrund dessen röntgen lassen. Und unser Tierarzt hat dann festgestellt, dass die offensichtlich als ganz junger Hund 4 Dornfortsätze sind abgebrochen und ein Muskel gerissen. Und er sagt, das ist eine ganz uralte Geschichte. Und dann wird uns auch klar, warum die so Angst hat vor den Menschen. Ne, dass die einfach wahrscheinlich in ihrer Prägungszeit, die wurde nämlich jung befunden, wahrscheinlich geschlagen wurde. Kann man sich ja vorstellen. Und die haben wir jetzt 2 Jahre. Und jetzt ist sie vor ein paar Wochen war das, ne, Hanno? Ist sie das erste Mal, sie geht inzwischen aufs Sofa tatsächlich, das erste Mal nicht weggelaufen, als Hanno sich dazugesetzt hat.
Ach, schön.
Weil Ginger ist mein Hund, weil die hat auf der Rückfahrt von Berlin auf meinem Schoß gelegen. Genau. Ja, das ist auch eine ganz, ganz, ganz süße Hundin. Wirklich, es ist für uns fast wie so ein Déjà-vu, weil dieses Pärchen einfach, ja, uns so ein bisschen Chupito und Galliano, obwohl sie ganz anders aussehen, aber wieder so ein bisschen diese Energie bringen. Das ist für uns ganz schön, weil wir sind echte Pudenko-Fans. Ja. Und zwar diese Andalus, diese mittleren. Nicht die ganz großen, aber diese mittleren. Das ist so unser, ja, vielleicht durch Chupito.
Und die Leishmaniose, behandelt ihr da mit Allopurinol? Wie macht ihr das?
Nee, die haben wohl vorher das bekommen in Andalusien noch. Und dann haben sie aber nochmal getestet. Das waren wohl ganz gute Werte. Und dann haben die das abgesetzt. Und dann kriegten wir Leishgut und dann haben wir das immer wieder testen lassen und es ist nicht leer geworden sozusagen.
Sehr
und das
schön.
Weiß man natürlich nie. Ne? Wir haben gerade hier im Hundewald einen Hund gehabt, der Leishmaniose, also wirklich einen Ausbruch hat, obwohl nichts vorher darauf hindeutete, der auch wirklich innerhalb 2 Tagen gestorben ist. Das ist alles versagt. Ja, und nichts gewesen vorher, wirklich nichts. Also schon heftig.
Ja.
Also ist eine Freundin von mir, die hat auch ganz viele Hunde und sie sagte, die hat schon so viele Leishmaniose-Hunde gehabt, aber das ist ihr auch noch nicht passiert. Aber kann man nichts machen.
Ja. Ja, der Cookie hat es auch.
Ja?
Und der
was ist das für ein Hund? Was ist Cookie für ein Hund?
Das ist ein Pudenko-Ratero-Mix aus Mallorca.
Ah, den würde ich auch gerne mal sehen.
Ich schicke dir ein Foto.
Genau, ja,
du schickst mir ein Foto von deinen Hunden und ich schicke
dir
von meinem Hund, der hier ganz alleine liegt und gerade pennt.
Ja.
Genau, und da sind die Werte jetzt beim der letzten Untersuchung nicht so gut gewesen und jetzt kriegt er das. Und seitdem, also er hatte immer ein offenes Ohr.
Ah.
Ja. Und seit er das bekommt, ist das Ohr wieder verheilt und
also er kriegt jetzt Allopurinol.
Ja, genau.
Ja,
kriegt er täglich eine kleine Dosis, das Fressen ist angepasst und jetzt
ich hoffe,
im Februar, wenn wir jetzt den nächsten Test machen, das soll man ja immer dann machen, wenn sich der Frühling ankündigt, dann hoffe ich, dass die Werte so sind, dass wir das absetzen können und dann auch mit Leishgut weitermachen.
Ja, genau. Und es gibt inzwischen auch noch ein anderes Mittel, das haben die in Spanien tatsächlich, aber ich habe den Namen leider vergessen.
Da kann ich sehr den Podcast Jaspers Abenteuer empfehlen. Der lebt mit einem Galgo und einer Podenka und schaut sich da sehr viel in seinem Podcast auch über Leishmaniose aus.
Ah,
das sollte man unbedingt mal einschalten, genau.
Ja, das ist doch eine gute Idee, dass wir das machen.
Ja. Also die Ginger kommen zu euch, auch aus Berlin, dann auch über vergessene Pfoten.
Ja, genau.
Immer diese weite Reise. Sind die dann immer mit dem Transporter angekommen?
Ja.
Ihr habt sie von hier
abgeholt? Nee, nicht immer. Also Ginger ist mit dem Transporter und Benji und die anderen, also Thilo ist zum Beispiel noch mit dem Flugzeug. Das machen die aber nicht mehr, weil die keine Paten mehr finden. Das ist ja alles so kompliziert geworden und auch wohl sehr teuer. Und deswegen kommen die jetzt mit so einem Transporter. Ich finde das auch gar nicht so schlecht. Die sind da gut aufgehoben, die Hunde, die haben Ansprache. Also ich finde es fast besser als in diesem Flieger.
Es geht halt schneller mit dem Flieger, das ist der einzige Vorteil.
Das ist
aber
der einzige
Vorteil. Das stelle ich mir gruselig vor.
Also Schuppito zum Beispiel, der ist nie wieder in eine Kiste reingegangen. Meine Tochter ist ja mit ihm im Flugzeug gekommen, also.
Ja, der Cookie durfte in der Kabine fliegen, das ist auch schön.
Ja? Ah,
ja. Der ist mit seiner Retterin hergekommen, mit Anke, bei der er in Pflege war.
Ja, schön.
Und da ist sie dann hierher geflogen, noch am Flughafen Tegel, habe ich ihn dann übernommen. Und sie ist dann ganz schnell weggegangen, weil es ihr sehr schwer gefallen ist, sich auch vom Cookie zu trennen. Aber sie sagt, sie weiß dann immer, dann ist Platz für einen neuen Hund.
Das sehe ich auch so. Und das ist tatsächlich, also wo du das gerade sagst, wir haben ja sehr viele Hunde auch schon verloren. Und wir haben wirklich auch tragische Geschichten gehabt. Das habe ich natürlich jetzt nicht alles im Detail erzählt. Besonders mit Farah auch. Die ist, also das war ganz, ganz schlimm, wie die von der Welt gehen musste. Und da sagen immer viele, wie macht ihr das? Mhm. Weil ich kenne Leute, die, da stirbt ein Hund und die kommen nicht wieder auf die Beine. Und dann sage ich immer, wenn man so viele Hunde hat, dann geht einer und dann kommt aber ein neuer. Und wir verlieren nie 100%. Das hat mal ein Waldfreund gesagt. Und das stimmt. Da ist was dran. Weil wenn wir einen Hund hätten, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Also das glaube ich. Ich weiß nicht, ob es nur das ist oder ob es auch Typsache ist. Also wir haben uns immer verabschiedet in Würde von diesen Hunden und haben auch geweint, natürlich. Und sind immer traurig, aber wir haben uns immer sehr schnell uns neu entschieden haben und gesagt haben, wir haben wieder Platz für eine neue Seele. Ich weiß nicht, ob man sich das einredet oder ob wir das einfach verdrängen, dass wir, ich weiß es nicht, aber so hat das immer geklappt. Weil sonst könnte man das gar nicht machen, und so vielen. Es ist nicht einfach. Aber da helfen, muss ich gleich eine schöne Geschichte erzählen, als Schuppito so, der war wirklich, es hat fast, ja, anderthalb Jahre gedauert. Das sah immer so aus, wenn er stirbt und dann doch nicht. Und dann war es wirklich so weit und dann sagte mein Enkelchen, das fand ich so niedlich, die hat immer mit mir den Garten bepflanzt, ne? Also sie kannte das eben einpflanzen und hatte sie wohl gehört, dass Tiere auch in die Erde kommen, weil wir haben natürlich schon einige hier im Garten und waren auch schon ein paar Kreuzchen und hier ein Steinchen und da, was da alles so drin ist. Und dann sagte sie, Oma, kann ich dabei sein, wenn du Schuppito einpflanzt? Oh. Und da haben wir so gelacht, also so, das war so herzlich, wir haben gedacht, ja, und das ist für die Kinder so natürlich, ja, und da haben wir uns dann auch ein bisschen was von abgeguckt, vielleicht. Das ist einfach, gehört dazu. Ja, und Fina starb dann tatsächlich auch, und dann hatten wir einen weniger, dann hatten wir wieder 5, glaube ich, und dann kam der Notfall. Das ist der letzte, den wir aufgenommen haben. Und der kommt aus Russland.
Ah, schön.
Und zwar ist Eddie ein Straßenhund. Ob die Geschichte so stimmt, wissen wir nicht. Der Kontakt ist im Hundewald entstanden über eine Waldfreundin, die auch mehrere Hunde zu Hause hat, unter anderem auch einen russischen Hund. Und sie schrieb mich an und hatte mir Bilder geschickt von Eddie. Der hieß damals, ich glaube, Ritschek oder Reitschek. Wir haben ihn einfach umgetauft. Ich glaube, das haben wir auch das erste Mal gemacht, dass wir einen Hund umgetauft haben. Und zwar sollte angeblich hinter den Tierschützern in Moskau hinterhergelaufen sein. Also er humpelt ganz doll, das Bein ist hoch, das sah man auch. Aber es gab eigentlich überhaupt keine Stelle für ihn. Und dann haben sie wohl in Moskau eine Pflegestelle gefunden, aber die kam jetzt ins Krankenhaus. Da war er, glaube ich, ja ungefähr ein Jahr, ne? Nach dem, was wir an Papieren da gesehen haben. Jedenfalls ist Eddie in eine Pflegefamilie in Moskau gekommen. Und Pflegefamilie in Moskau heißt nicht wie bei uns in einem Wohnzimmer, sondern das sind auch Zwinger. Ja, die haben da ein ganz anderes System. Aber die Frau kam wohl mit einer Herzgeschichte ins Krankenhaus und musste ganz schnell Eddie irgendwie weg. Sonst wäre der in Moskau in dieses riesige Tierheim gekommen, was ja gruselig ist. Und dann kam ein Transporter, war angekündigt. Und dann habe ich das Hanno erzählt. Und Hanno sagte mal wieder, wie immer.
Standhaft, nein.
Er sagte standhaft, nein, genau. Aber er war schockverliebt. Aber hat es nicht zugegeben, mir gegenüber jedenfalls nicht. Und dann habe ich diese Waldfreundin angesprochen, ob sie sich vorstellen kann, den Hund in Pflege zu nehmen. Da hat sie gesagt, ja, aber ich fahre 4 Wochen in Urlaub. Und so lange müsstet ihr den nehmen, danach kann ich den übernehmen. Und das habe ich dann wiederum Hanno erzählt. Und was sagtest du dann, Hanno? Dann bleibt er gleich. Und so war das dann gekommen. So, und das fand ich ja auch eine sehr interessante Geschichte, weil Eddie kam, die sind ja richtig lange unterwegs, ich glaube 48 Stunden oder so war der unterwegs mit dem Transporter, weil da gab es auch noch Grenzschwierigkeiten wegen dem Ukraine-Krieg und so, das ist ja alles gruselig. Der kam hier mitten in der Nacht an, um 3 Uhr im November, stockduster, gegossen draußen, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir nur gedacht, wie soll das bloß gehen mit den Hunden? Hanno ist da immer ganz entspannt, der ist der Entspanntere hier in der ganzen Geschichte, das wird schon. Und ich bin natürlich gar nicht erst ins Bett gegangen, weil ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, wenn jetzt hier ein fremder Hund, der ist auch nicht klein, der Eddie, wenn der hier reinkommt, mitten in der Nacht, völlig durch, wir wissen nichts von dem Hund, gar nichts. wie soll das werden? Bianca, du glaubst es nicht. Hanno kam um 3 Uhr mit dem Auto hier an, hat vorher noch einen anderen Pflegehund zum Freund von mir, der Gott sei Dank auch eingesprungen ist. So, dann kam Hanno also mit diesem Hund hier rein und unsere Hunde sind aufgestanden. Normalerweise bellen die wie doof, wenn etwas Neues kommt. Die hören auch sofort wieder auf, aber sie bellen. Die haben einmal gebellt, guckten von Weitem, alle wieder ins Bett oder aufs Sofa, wo sie immer sie gerade waren. Im Badezimmer ist die einzige Tür und die haben wir aufgelassen und da ist Abby sofort mit eingeklemmtem Schwanz hin und hat sich da hingelegt. Man muss dazu sagen, Abby sah aus wie ein Walross. Der war voll gefüttert, wahrscheinlich mit Absicht. Die füttern die da mit Haferbrei. Hundefutter gibt's da gar nicht. Und da kann man sich vorstellen, wenn die davon mehr kriegen, dass die ordentlich dick werden. Der lag also da und unsere Hunde sind zurück. Die haben nichts gemacht. Wir konnten entspannt schlafen. Nächsten Tag, wie war das, Hanno? Kam er raus, aber erst abends oder nachmittags, ne? Der hat wirklich ganz, ganz viele Stunden geschlafen. Und Hanno hat sich im Flur so ein Stück weiter hingesetzt. Und dann kam er da angekrochen. Man kann das wirklich so sagen. Und hat sich sofort Hanno ausgeguckt. Mal wieder. Und hat sein Köpfchen zu Hanno gelegt. Und dann stand er auf und dann kamen die anderen Hunde und haben ihn einmal alle begrüßt. Und da haben wir wirklich auch viel gelernt. Das ist genau dieses, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, in Ruhe lassen. Erstmal gucken, was macht Eddie, was möchte er eigentlich? Ja, und so kam ein langsamer Start sozusagen. Und dann, das war's eigentlich, ne? Gab auch ein Theater mit niemandem.
Konnte der rausgehen oder haben ihm die anderen einfach geholfen, sich gut anzulehnen?
Eddie ist ein ganz verunsicherter Hund. Was Menschen angeht, das ist auch nach wie vor noch so. Nee, der ging gleich raus, auch mit den anderen, ne, Hanno? Also wir haben hier einen Garten, die Türen sind dann immer auf, also haben wir ihn aufgelassen, sodass er rein und raus konnte. Nee, das war alles ganz normal. Also das hat gedauert ein paar Tage, bis der so, ja, seinen Platz gefunden hat, sozusagen natürlich. Aber er hat Probleme mit Menschen am Anfang, nicht komischerweise, sondern das kam erst später, ne, Hanno? Am Anfang war er noch so verunsichert, glaube ich, dass ihm alles egal war. Also, dass er nur zugesehen hat, dass er was zu essen kriegt und sich dann wieder verkriechen konnte. Aber später, wir hatten sogar eine Feier hier. Ich hatte Geburtstag, 3 Monate später oder 2 Monate später, glaube ich. Und da hatten wir hier das Haus voll. Da hat nicht geknurrt, gar nichts. Auffällig war nur, dass er immer einen Schwanz eingeklemmt hat, obwohl er sich gefreut hat. Er ging zu den Leuten hin, aber hat einen Schwanz eingeklemmt. Das ist tatsächlich heute auch noch häufig so, aber nicht immer. Aber viel später fing er an, wenn jemand mit einer Mütze reinkam oder Hanno kam einmal von der Arbeit, also vom Schlagzeug mit einer dicken Tasche und ich glaube auch, hattest du da auch so Stäbe in der Hand, genau, Mantel an, also anders gekleidet als normal, hat er ihn angeknurrt. Das war schon so, dass wir dachten, ach du Scheiße, was haben wir uns denn jetzt hierher geholt? Hanno ist dann mit ihm zu Wiebke. Wiebke ist unsere Hundetrainerin in Eckernförde, die jeden Hund vorgestellt bekommt und sie hat ihn eingeschätzt, ja, ich würde sagen, Hanno, ne, als unsicher, ängstlich, aber nicht als aggressiv. Und wir haben dann aber das Problem gehabt, wir haben ja Enkelkinder. Ja, da wussten wir dann nicht, was, ne, was passiert dann. Dann hat er manchmal den Philippe, der ist 5 Jahre alt, angeknurrt und gedacht, oh Gott, da bist du ein Maulkorb. Und dann kam meine Tochter, die war oben, also es gibt eine Treppe, und sie ist immer so schnell. Die ist so ein bisschen, ja ich sag mal, immer schnell. Und die kam da runter, gehüpft, also die letzten Stufen wurden gesprungen sozusagen, und da hat er sie so richtig angeknurrt, dass wir wirklich Angst kriegten. Und dann haben wir einen Maulkorb angeschafft, den wir aber im Grunde nie brauchten, Hanno. Weil wir dann ganz schnell feststellten, dass das reine Unsicherheit war und wir dann Menschen gebeten haben, herzukommen und langsam, ja, er sich einfach gewöhnt hat. Und inzwischen, würde ich sagen, ist es so gut wie kein Problem mehr. Ne? Wir sind selber immer noch vorsichtig, klar. Aber wir haben das nicht wieder erlebt, dass er geknurrt hat. Auch mit den Enkelkindern gar nicht. Er geht jetzt zu denen hin, die kraulen ihn. Also wir sind immer achtsam. Wir lassen natürlich nie die Kinder mit ihm alleine. Aber er ist nicht der Einfachste. Also ich war am Anfang war nicht so ganz glücklich mit ihm, muss ich sagen. Ich hatte so ein bisschen Angst um die Enkelkinder. Aber Hanno ist da ganz entspannt und die kriegen das hin. Oder haben das eigentlich hingekriegt, ne? Kann man so sagen.
Das ist halt auch immer die Sache, wenn man den Hund nicht von der Pflegestelle, sondern eben vom Transport, man weiß ein bisschen was über ihn, aber du weißt halt nicht, wer kommt da wirklich.
Ja, genau. Wir sind, glaube ich, das können wir so sagen, also besonders Hanno einfach, er kann das gut einschätzen, weil Hanno hat ganz, ganz, ganz viele Stunden mit unserer Wiebke schon gehabt, mit allen möglichen Hunden, auch mit dem Rudel, dass er viel gelernt hat. Also die reden auch manchmal einfach nur, wenn er da in der Hundeschule ist und er lernt da total viel. Und kann das immer super umsetzen. Und ich glaube, das hilft einfach. Und das hilft auch so einem unsicheren Hund. Und Hanno übt auch mit denen im Hundewald, ne? Die rennen da nicht nur rum, also ne, die können da nicht nur frei und machen, was sie wollen, sondern Hanno übt da tatsächlich, ne, versammeln, ne, dass er einfach stehen bleibt und dann kommen alle Hunde. Und das hat er alles sofort mitgemacht. Also er hat sofort begriffen, aha, da ist jemand, der nimmt mir hier alles ab. Und das hat denen Sicherheit gegeben. Da bin ich mir sehr sicher.
Wenn man so viele Hunde an der Leine hat, sie sehen ein Eichhörnchen. Was passiert da?
Wenn die bei Hanno an der Leine sind, nichts. Wenn bei mir ein Eichhörnchen kommen würde, ich weiß nicht, wer es zuerst sieht, die sind die, die so richtig die Jäger sind, das ist Carlo, der kriegt das nicht mehr mit. Mhm. Der ist einfach schon zu alt. Und Chupito ist nicht mehr. Also mit denen habe ich es erlebt, auch mit Fahrer. Da hatte ich 4 oder 5 Hunde an der Leine, da kam ein Reh über den Weg. Mhm. Und da haben die Hunde sich um meine Beine gewickelt. Und ich bin in Mäuseschrittchen rückwärts wieder zurück zum Hundewald und habe gezittert wie Espenlaub, weil ich dachte, das gelingt mir nicht. Das war der Hammer. Die sind ins Jachtgebell, aber solche Hunde sind diese alle irgendwie nicht. Das sind alles Jäger, aber es ist nicht so wie mit Chupito. Mhm. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. Also wenn jetzt ein Reh rüberkommen würde, weiß ich nicht, was dann passiert. Das haben wir noch nicht erlebt.
Wie erkennt man denn, du hast jetzt von dem Tierschutzverein Vergessene Pfoten erzählt, den du sehr schätzt, aber hast mal kurz angeschnitten, dass dir ein anderer nicht so gut gefallen hat. Mhm. Woran erkennt man denn einen guten Tierschutzverein und wann sollte man hellhörig werden?
Also ich habe einige kennengelernt. Vergessene Pfoten ist für mich deswegen ein sehr, sehr guter Verein, weil er transparent ist. Und die kümmern sich. Das merkt man. Die rufen dann auch wieder an, die schicken E-Mails, fragen nach, ist er nochmal untersucht worden auf Leishmaniose. Ja, also die sind einfach immer dabei. Und das hört auch nicht auf. Und das finde ich einfach großartig. Ich habe schon andere Vereine erlebt, die fragen einfach nie wieder nach. Das haben wir jetzt mit Eddie auch erlebt, dass ja einfach nie wieder nachgefragt wurde. Also eigentlich sollte Eddie ja auch ein Pflegehund sein. Wir haben ihn dann Gott sei Dank ja auch sofort übernommen. Aber ich habe eine Freundin, die hat von dem gleichen Verein auch einen Pflegehund, auch durch mich dann, in der gleichen Zeit, wo Eddie zu uns kam, auch aus Russland. Und die hat den immer noch in Pflege. Mhm. Hat nie wieder jemand gefragt. Und wenn man da anruft, geht keiner mehr ans Telefon. Die rufen nicht zurück. Das sind schlimme Vereine. Da werde ich auch sauer. Das kann ich nicht gut haben. Mhm. Einen guten Verein merkst du wirklich an der Transparenz. Und auch an, ja, auch daran finde ich, wie sie sich präsentieren im Internet, beim Gästebuch, wie die Leute schreiben. Man sieht, wie sie die Hunde vorstellen, wie sie immer wieder Updates machen, wie sie immer wieder neue Geschichten von den Hunden erzählen. Ja, wie hat er sich entwickelt? Das ist eine irre Arbeit, die wir da leisten. Und 2-mal im Jahr fahren Leute von hier, also die sozusagen die Hunde vermitteln, fahren immer wechselnd dorthin, ja, um die Hunde wirklich persönlich kennenzulernen. Ich meine, hallo, das kostet natürlich auch Geld, aber ich finde das gut angelegt, weil sie dadurch die Hunde auch so gut beschreiben können. Mhm.
Das finde ich auch selber auswählen können, wen sie für die Vermittlung auch für geeignet halten. Weil das ja ist nicht jeder Hund gut vermittelbar.
Genau, erstmal das, genau. Aber auch die Hunde, die sie schon auf der Seite haben, besuchen sie regelmäßig wieder, um zu gucken, wie haben die sich entwickelt. Das finde ich einfach toll.
Was ich auch schön finde, ist, wenn man Patenschaften abschließen kann für die Hunde, die dort zum Beispiel in der Pflegestelle sind oder in einem Heim sind, wo sie betreut werden und wo man dafür sorgen kann, dass es ihnen noch ein Tick besser geht.
Ja, genau. Mhm.
Was wünschst du dir denn für dich und für deine Hunde in Zukunft?
Was wünsche ich mir? Also, dass ich persönlich vielleicht mal irgendwann mehr Zeit habe, dabei zu sein. Ich bin ja immer nur Wochenend dann dabei, dass sie lange bei uns sind, dass es so entspannt bleibt, wie es ist und dass vielleicht nochmal irgendwann ein Podenco dazukommt. Das ist tatsächlich ein ganz großer Wunsch von uns beiden. Aber erst irgendwann, wenn weniger da sind.
Jo. Es kann schneller gehen, als man denkt.
Nee, wir werden jetzt nicht, das haben wir ganz klar entschieden. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Wir werden auf gar keinen Fall jetzt aufstocken. Unser Ziel ist, ja, das wünschen wir uns tatsächlich, dass wir 4 Hunde haben. Mit 4 Hunden, also und nicht mehr so große, ne? Also so wie die Podenkos, dass man mit 4 Hunden kann man oder 3, aber weniger nicht. Ich glaube, wir sind nicht die Typen für 1 oder 2 Hunde. Die sind wir einfach nicht. Nicht mehr.
Das ist einfach zu leer in der Wohnung.
Ja. Ja, das ist so. Also Hanno fährt ab und zu mal mit 2 Hunden. Früher war das Carlo und Thilo, aber die sind jetzt zu alt, weil Thilo ist dement inzwischen mit seinen 16. Jetzt fährt er so 4-mal im Jahr, würde ich sagen, im Sommer mit dem Wohnmobil nach Rendsburg an Kanal. Und dann nimmt er immer 2 Hunde mit. Jetzt sind es immer Eddie und Benji. Und dann habe ich ja nur die 4 hier. Das ist also ganz merkwürdig. Ob das das Füttern ist oder das Spazierengehen, das ist wie nichts. Das ist verrückt. Natürlich würde man sich auch umgewöhnen. Und manchmal wünschen wir uns natürlich auch, wieder gemeinsam mehr machen zu können oder mal ein Wochenende nach Kappeln oder sonst wo einfach mal spazieren gehen, irgendwo, wo normale Menschen spazieren gehen und nicht immer nur im Hundewald. Das wünschen wir uns natürlich auch mal wieder.
Nea, ich danke dir sehr für das tolle Gespräch.
Ja, gerne.
Und wünsche dir und Hanno alles, alles Gute und vor allen Dingen auch der tollen Hundegruppe. Und ganz besonders Knuddel an Eddie aus Russland, weil ich ja gerade so ein Fan bin.
Ja, du, der ist auch toll. Er liegt hier gerade auf dem Fell neben mir auf der Bank. Und es ist einfach, ja, ist ein ganz netter Kuschelhund auch. Also der ist schon auch dankbar und wir sind jetzt auch glücklich. Also seitdem er nicht mehr knurrt, bin ich auch ganz, ganz glücklich mit ihm.
Das war mein Gespräch mit Nea und Hanno. Und wie es immer so ist, als das Gespräch beendet war, fiel Nea ein, dass ich eine ganz wichtige Frage gar nicht gestellt hatte, obwohl die sonst nie fehlen darf.
Wir werden natürlich oft angesprochen, warum alles Auslandstierschutzhunde? Warum denn nicht hier aus dem Tierheim? Gut, meine Geschichte zeigt oder unsere Geschichte zeigt, wir haben natürlich auch aus dem deutschen Tierheim hier Hunde gehabt, aber dann hat es uns eben ins Ausland gezogen, weil die unter manchmal wirklich extrem schwierigen Bedingungen leben müssen. So muss hier in Deutschland so gut wie kein Hund leben. Und die Tiere oder Hunde, überhaupt die Tiere, haben sich nicht ausgesucht, wo sie leben oder wo sie geboren werden. Und für mich geht es immer darum, oder für uns, mit was man konfrontiert wird, da hat man zu handeln. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und da ist es völlig egal, ob der hier aus der Not kommt oder in Spanien oder in Russland oder sonst wo. Und darum geht es, glaube ich. Und das ist natürlich ein Riesenthema, was immer wieder gesagt wird. Und gerade jetzt in dieser Zeit, weil jetzt die Kosten so hoch steigen und die Tierheime überfüllt sind mit Abgabehunden, auch hier aus unserem Land. Ja, das ist ein Riesenthema. Das ist mir ganz wichtig.
Vielen, vielen Dank, liebe Nea, dass du noch daran gedacht hast. Ist eine wichtige Frage. Und vielen lieben Dank auch an Christoph Richter vom Podcast Jaspers Abenteuer. Er ist der Retter des Tons dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank dir nochmal, Christoph. Aktuell organisiert er den Galgomarsch am Samstag, 27.01. ab 13 Uhr vom Brandenburger Tor. Ich fand es letztes Jahr schon sehr beeindruckend, wie viele Galgos, Podenkos und andere Vierbeiner mit ihren Menschen dabei waren. Und es wäre toll, wenn es in diesem Jahr noch mehr wären, um das Leid der spanischen Jagdhunde für immer mehr Menschen sichtbar zu machen und dagegen ein Zeichen zu setzen. Wenn du den Podcast nach dem Galgomarsch hörst, dann schau doch mal im Netz, wann in deiner Nähe im nächsten Januar zum Ende der Jagdsaison in Spanien ein Galgomarsch stattfindet. Vielleicht hast du auch Zeit und die Möglichkeit, dabei zu sein. Für mich heißt es jetzt, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne Bewertung da, damit auch andere Cookies Friends finden. Und wenn du die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest oder einfach einen Kommentar dalassen möchtest, dann geht das gerne über das Instagram-Profil cookies-friends-podcast. Bis dahin, wir hören uns.